Einen schönen guten Tag zu einer wunderbaren, neuen, schönen, einzigartigen, in dieser Form noch nie dagewesenen Folge von Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Diesmal eine Folge Velo Race mit einer prallvollen Agenda, einem leeren Kopf bei mir und einem Füllhorn an guter Laune im schönen München. Begrüßen euch der Christian und der Thomas. Guten Abend.
Guten Abend.
Im Vorgespräch habe ich schon festgestellt, ich musste gerade ewig einen Parkplatz suchen. Meine Laune ist im Keller, meine Kräfte sind dahin. Was kann Laune, Keller, Kräfte dahin und Frisur im Arsch. Also so, das ist die Grundvoraussetzung. Und von dir weiß ich, dass du heute Fahrradfahren warst.
Ja, so erste richtig lange Ausfahrt des Jahres so. 5 Stunden gut, aber auch nur, weil ich mich verfahren habe und tatsächlich einmal 10 Kilometer im Kreis gefahren bin.
Eigentlich, ne, also ich spotte jetzt nicht, ich bin eigentlich noch neidisch, dass du so schön fahren konntest, aber war ich so gutes Wetter, hier stürmt es und regnet es.
Also es war schon größtenteils Sonnenschein, aber halt nur so 7 Grad.
Ja, okay. Ja, damit können wir arbeiten, ne? Aber ne, mit so Nässe, ach doof. Aber freut mich, wo bist du rausgefahren, also in welche Richtung?
Aus München, einmal ringsrum um den Starnberger See und dann ja, wieder zurück.
Genau, die, ist das, erinnerst du dich, als wir, ist das so eine ähnliche Runde, wie ich damals gefahren bin, da auch, ja, ne,
also einmal ich rum? Ich glaube schon, ja, das müsste ähnlich gewesen sein.
Werde ich nie vergessen, das war der Tag, an dem ich aufs Telefon schaute und der Markus mich frug, ob alles in Ordnung ist und ich sehr irritiert war und dann war das der Tag, wo in München dieses Attentat da war, bei dem McDonald's, irgendwie, wo die halbe Stadt gesperrt war. Naja, kommen wir zu schöneren Sachen. Also jedes Mal bin ich wieder erstaunt und freudig erregt, wenn ich sehe, was du alles vorbereitet hast und wie viel Mühe du es vorbereitet hast und auch heute wieder und sehe, dass wir ein prallvolle Agenda haben. Von der Hälfte der Rennen habe ich zumindest im Ansatz was verfolgt, von den anderen nicht. Wir waren stehen geblieben, ich gucke gerade mal nach, welches bei der letzten Folge, wo wir so im wie soll man sagen, im Zeitstrang, Zeitraumkontinuum verhangen sind. Das war unfassbar viel, was wir in der Folge 106 gemacht haben. Sind wir bei der Andalusien-Rundfahrt geendet? Da haben die genau. Gerade gestartet und der Chris war da. Er wird uns noch ein wenig berichten, sobald er wieder die Zeit gefunden hat und sich in seiner neuen Wohnung eingelebt hat. Vielleicht mal kurz, da machen wir die Andalusien-Rundfahrt mal so einen kurzen Abriss, bevor der Chris uns noch ein bisschen mehr erzählen wird, oder?
Ja, klar, kannst du ja kurz zusammenfassen. Mhm. Also erste Etappe hatten wir ja schon.
Genau.
Das war dieser Massensprint, wo Modulo zu früh gejubelt hatte, die erste Etappe. Mhm. Und danach, ja, zweite Etappe war gleich so eine schwierige Bergankunft. Eine steile Rampe zum Schluss, gewonnen von Wout Poels, Team Sky.
Ja. Hatten wir nicht noch kurz in der letzten Sendung, war es in der letzten oder vorletzten, wo wir gesagt haben, ob Team Sky jetzt so ein bisschen unterm Radar fliegen will und dann am nächsten Tag gewinnen sie da und ich glaube woanders auch noch am darauffolgenden Tag oder irgendwie sowas.
Naja, es zeigen auch die Rennen, die dann jetzt noch folgen sollten, dass zwar Chris Froome noch nicht am Zenit mit seiner Form angekommen ist, aber dafür ganz viele andere da in die Bresche springen und die Kastanien für das Team aus dem Feuer holen.
Also war meine These schlichtweg und ergreifend völlig für den Eimer.
Muss man nicht passen. Völlig, aber ja,
doch.
Ich doch. Sage mal zu 80%.
Vielleicht. Ja, also größtenteils völlig für den Eimer. Naja, man kann sich auch mal irren. Ne? Das Wichtige ist ja, man muss daraus lernen und es zugeben können. Walter Wout Poels hat da die Rampe abgeschossen. Nächsten Tag war dann so eine, wie soll man sagen, hügelige, bergig wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben, ne? Aber so eine Hügel-Etappe.
Ja, eine Hügeletappe, aber immerhin noch ein Sprint von gut 100 Leuten, also von daher war es dann doch schon eher in Richtung Sprint einzuordnen und da hat es dann Sascha Modulo endlich geschafft, dann auch seine Etappe bei der Andalusien-Rundfahrt zu holen, hat da den Sprint recht souverän gewonnen. Gut, man muss dazu auch sagen, ja, die Konkurrenz an Sprintern, die jetzt dabei war, war jetzt auch nicht so prominent, also wenn ich da gucke, vielleicht ein Oscar Gatto, Moreno Hofland und ein Thomas Boudard, aber ansonsten war das jetzt nicht sonderlich dolle, was da in Andalusien an Sprintern am Start war.
Nee, ist auch glaube ich nicht die Rundfahrt, die von Sprintern jetzt so unbedingt.
Na, du hast halt nur 2 Chancen.
Ja, also im Fokus gerückt wird. Nächster Tag dann, hatten wir eine Geschichte, auch wieder bergig, vor allen Dingen mit einem, wie soll man sagen, Zwillingsspitzending relativ in der Mitte und am Ende eine Rampe zum Ziel, kann man schon sagen, oder? Finde ich das richtig?
Ja, es war also eine sehr spektakuläre Ankunft, eine sehr, sehr steile Rampe zum Schluss. Der Chris hat ja auch schon erzählt, dass er da auch am Ziel war. Da wird er uns sicher noch ausführlicher berichten können.
Ich hoffe es sehr.
Und Tim Wellens und Mikkel Lander haben sich dann da in dieser Schlussrampe absetzen können, war sogar mit Kopfsteinpflaster zum Schluss, hat so ein bisschen an die Briançon-Ankunft beim Giro d'Italia immer erinnert. Und in der letzten Kurve hat dann Wellens das entscheidende Manöver gefahren, konnte sich da von Lander absetzen, wobei ich, also bei den, wenn man sich die Bilder nochmal anguckt, so ein bisschen den Eindruck gehabt hatte, dass Lander sich da verschaltet hat und deshalb ja da in diesem Zweikampf leer ausgegangen ist. Mhm. Und durch diesen Sieg sogar konnte Tim Wellens auch noch das Führungstrikot übernehmen von Wout Poels.
Genau. Was er dann am nächsten Tag, beim Zeitfahren, auch dann einfach nicht mehr hergegeben hat.
Nee, das Zeitfahren war jetzt ja auch nicht sonderlich, sage ich jetzt mal, von besonderer Schwierigkeit geprägt. Und er hat es dann recht souverän mit 14 Sekunden Rückstand nur auf den Tagessieger David de la Cruz vom Team Sky verteidigt und Wout Poels konnte ihm nur noch 3 Sekunden abnehmen, was in der Endabrechnung dann ja um 8 Sekunden zugunsten von Tim Wellens ausgefallen ist.
Ja, einfach mal herzlichen Glückwunsch an Lotto Soudal. Ich finde auch, auch wenn das jetzt persönlich wahrscheinlich André Greipel nur freuen wird, aber insgesamt nimmt es ja auch so ein ganz kleines bisschen Druck von diesem Team wahrscheinlich, ne? Also zumindest
ja,
ist jetzt schon mal was eingefahren.
Vor allem auch so ein Fahrer eigentlich, der riesige Möglichkeiten hat und dem ich auch zutrauen würde, bei einer Grand Tour mal irgendwie vorne reinzufahren. Aber das Problem ist einfach, der kommt nur bei milden Temperaturen oder schlechtem Wetter zurecht. Also der hat auch große Probleme mit der Hitze und mit dem ganzen Pollenflug etc. Pipapo. Und dadurch ist er halt relativ limitiert immer auf das Frühjahr und so.
Vielleicht haben wir nochmal das Glück, dass der Giro ein bisschen früher startet und da schlechtes Wetter ist oder so. Vielleicht
gehört es wohl. Also im letzten Jahr hat man ihn ja sogar, glaube ich, mal zur Tour de France geschickt und der ist da völlig eingegangen.
2016 beim Giro gefahren auch, sehe ich gerade. Ja, also ne, immer blöd, wenn, also was heißt blöd? Also er wird sich ja am meisten darüber ärgern, ne? Aber das so Fahrer dann irgendwie durch solche, also vermeintlich, also ich finde es ja sehr suspekt, also was heißt suspekt, aber kurios, dass man, also bei Hitze, du bist glaube ich auch so jemand, der mit Hitze weniger gut zurechtkommt als mit, nee, was? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, du, dir
ja,
was?
Ja, aber auf jeden Fall ist es auch ein Fahrer, der in der Frage der medizinischen Ausnahmegenehmigung klar Stellung bezogen hat und gesagt, er verzichtet einfach auf sowas, kann dann zwar da nicht mithalten, aber ja, für ihn gehört das halt nicht dazu und ist halt quasi das Gegenbeispiel zu Team Sky und Chris Froome.
Mhm. Ja, das vielleicht auch aus dem Gedanken heraus, dass es ein Leben nach dem Radsport gibt und es nicht alles sein kann, sich andauernd nur zuzuballern, um in dieser kurzen Zeit bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und danach, mei, was soll's, ne? Also ich glaube, ich habe schon ein paar Mal zitiert, diese eine Studie, die es mal vor jetzt wahrscheinlich schon Jahrzehnten gab, wo man, ich glaube, amerikanische Olympiateilnehmer befragt hat, nimm diese Pille und die Wahrscheinlichkeit, dass du, und du holst, glaube ich, irgendwie eine Olympiamedaille oder Goldmedaille, dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in 10 Jahren tot bist, 50% oder so. Und wie viele davon geschluckt haben, ne? Oder geschluckt hätten, sagen wir mal so. Er wäre dann definitiv einer gewesen, der das, oder ist einer, der es sehr wahrscheinlich verweigern wird. Aber ja, vielleicht, also jetzt 26 Jahre, noch nicht so alt. Vielleicht gibt es ja mal einen Giro mit schlechtem Wetter und da setzen sie auf ihn, wenn er jetzt noch ein bisschen weiter reift, sage ich mal vorsichtig. Aber er hat dann am Ende für das Team Lotto Soudal Andalusien-Rundfahrt gewonnen. Und ja, ich würde sagen, da machen wir dann auch so den Haken hinter, ne, damit wir dann weiter mehr davon hören, sobald wir was vom Chris dazu haben. Oder?
Ja, er wird uns da sicherlich noch mehr Informationen liefern können.
Ja, und auch so ein bisschen, wie sagt man so schön, Eindrücke von der Strecke. Das aus dem Leben. Der Chris aus dem Leben. Machen wir mal weiter bei den, sozusagen gehen wir in den Fernen Osten oder Nahen Osten. Oman-Rundfahrt. Wir hatten beim letzten
Mal. Ja, genau. Da hatten wir auch schon ein oder zwei Etappen umrissen. Genau. Also, um nur herauszuheben, weil das ist ja im Nahen Osten so die Rundfahrt, Dubai-Tour, Abu Dhabi-Rundfahrt, wo es dann eigentlich auch so, ja, am profiliertesten, das Gelände am kopiertesten ist. Nur herauszuheben, die Bergankunft auf jeden Fall am Green Mountain Jabal al-Aqda, die in diesem Jahr einfach eine Machtdemonstration der Astana-Mannschaft war, die halt alles komplett in Boden gefahren haben. Die hatten zwischenzeitlich, waren die mit 3 Mann in Führung. Jan Hirt, der glaube ich zwischenzeitlich zur Spitzengruppe gehörte, hat da, war auch noch mit vorne, und am Ende Miguel Angel Lopez vor Alexei Lutsenko. Und ja gut, da waren schon einige gute Kletterer dabei bei der Rundfahrt, wenn man sich mal anguckt, dahinter Jesus Herrada, Gorka Izagirre, Peter Stettina, Nicolas Roach, Rui Costa. Ja, das sind jetzt
keine No-Names.
Keine 0815 Namen. Und ja gut, bei Lutsenko hat man ja schon gesehen, also ehemaliger U23-Weltmeister, dass der in den letzten Jahren sich gut entwickelt hat, aber dass der jetzt plötzlich so gut die Berge hochkommt, war mir jetzt bislang auch nicht so bekannt.
Und vor allen Dingen, wir hatten es, glaube ich, in der letzten, auch so eine Geschichte, ne? Letzte oder vorletzte Sendung schon mal, wie soll man sagen, erstaunt ist das falsche Wort, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass das Thaler dieses Frühjahr wirklich ausgesprochen stark ist. Und das ging ja jetzt weiter, ne? Oder zieht sich jetzt insbesondere da weiter fort. Und ich muss sagen, im Moment, ich weiß nicht, wie ich das so richtig umschreiben soll. Im Moment wirkt es auf mich, also gehen bei mir so ganz viele Warnlichter in verschiedenen Richtungen auf. Also so Warnlichter an, ne? So, oh, das ist mir nicht ganz geheuer, und huiuiui, ob das da alles gut läuft.
Ja, aber gut, man muss ja auch sehen, wie sich jetzt herausgestellt hat, war es wohl teilweise so, dass die Mannschaft in den ersten beiden Monaten des Jahres nur von diesem Depot, was die Mannschaft bei der UCI hinterlegen muss, gelebt hat, dadurch die Fahrergehälter bezahlt wurden. Und weil einfach die kasachische Betreibergesellschaft kein Geld bezahlt hat, und das Team wohl, also der Vinokurov hat da auf seinem kasachischen Internetportal ganz bemerkenswertes Interview gegeben, wo er halt ganz offensiv gesagt hat, wenn das jetzt nicht bald bezahlt wird, dann müssen wir das Team dicht machen, was sich aber zwischenzeitlich ja zumindest jetzt erstmal vorübergehend wieder gemildert hat, denn die Gelder sind jetzt wohl erstmal wieder geflossen, aber steht jetzt noch nicht so richtig fest, wie das dann langfristig da weitergeht, und von daher, ja, lässt sich das vielleicht auch ein bisschen erklären, wenn die Fahrer vielleicht schon davon wussten, dass sie halt in den ersten Rennen extrem motiviert waren und auch zeigen wollten, dass dieses Team wirklich was Wertvolles ist.
Ja, das ist natürlich immer schon eine besondere Motivation gewesen. Interessante, wie soll man sagen, Randnotiz, ne? Das kann natürlich
sein. Ja, aber beispielsweise guckt ihr an, damals als das Team, kann ich mich gut daran erinnern, als das Team IAM aufgelöst wurde, was die plötzlich, also die haben vorher nie einen Etappensieg bei der Tour de France geholt, und glaube dann in ihrem letzten Jahr haben die dann gleich 3 Etappen abgeschossen. Also
ja, das ist
oftmals nochmal ein Motivationsschub.
Man könnte, wenn man es böse formulieren wollen würde, würde man sagen, Angst macht Beine, ne? Ja, also habe ich so den Zusammenhang klar. Hoffen wir, dass es daran liegt.
Wir hatten es auch schon mal beim Team Geroldstein, als das aufgelöst wurde am Ende des Jahres 2008, und da sind plötzlich dann auch 2 Fahrer ins Rampenlicht gefahren, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass das nicht so alles so richtig war.
Da erinnere ich mich noch, die sie ein paar Tage vor diesem nicht richtig war, getroffen zu haben oder gesehen oder wie soll man sagen, da machten sie schon einen Eindruck, als wüssten sie da, dass auf sie was Gutes, was nicht so Gutes zukommen würde, der gute Bernie und der Schumi, ne? Naja, Hoffen wir mal, also an einem anderen Punkt werde ich das heute auch nochmal so, wie soll man sagen, erwähnen, dass da, also, naja, hoffen wir einfach mal, dass alles gut ist und dass wirklich die zu dem damaligen Zeitpunkt große Angst um den Arbeitsplatz vielleicht die Motivation war. Aber und nichts anderes da im Hintergrund war. Insgesamt war es dann so, dass der Tour of Oman, wie sie ja dann korrekt heißt am Ende, sie auch nach Kasachstan gegangen ist und Alexei Lutsenko es abgeschossen hat. Letzte Etappe, vielleicht nochmal herausgreifend, Alexander Kristoff hat mal wieder was gewonnen. War jetzt längere Zeit still um ihn, oder? Habe ich da irgendwas verpasst?
Ja gut, er ist jetzt gewechselt zum Team Emirates und vor dem Hintergrund war es jetzt auch ein ziemlich prestigeträchtiger Sieg, weil Team Emirates kommt ja auch aus der Ecke und die werden den Fahrer auch dort bei dem Rennen recht bewusst eingesetzt haben, denke ich mal.
Ja klar.
Und ja gut, es war glaube ich auch sein erster Saisonerfolg und er hat jetzt auch in den weiteren Rennen gezeigt, dass es in Richtung Klassiker, Flandernrundfahrt, Paris-Roubaix und diese ganzen Rennen in Belgien und Frankreich, dass da mit ihm zu rechnen ist.
Mhm. Aber ich habe jetzt mal nochmal, also im letzten Jahr hatte er auch die gleiche Etappe gewonnen, sehe ich gerade. Scheint ihm dort einfach vielleicht das Terrain zu liegen. Ne? Also vielleicht gehört er zu den Fahrern, die gut mit diesem Wetter zurechtkommen. Weil eigentlich war es ja nach seinem Ausstieg oder seinem der ist zu fett Vorwurf, war es ja ein bisschen ruhiger um ihn geworden, finde ich.
Ne? Vielleicht nimmt er ja in der Wüste mehr Gewicht ab und schneller.
Du meinst ja, das Abkochen wie bei den Ringern. Mag sein. Vielleicht hat er auch nicht so Appetit auf was Süßes.
Andererseits ist er natürlich auch Norweger und denen müsste eigentlich eher schlechtes Wetter liegen.
Ja, und ich habe ja auch gehört vom guten Markus, dass er ja da auch so wirklich so tief, wenn man sagt, tief verwurzelt, aber so in den Radsportvereinen dann sich da mal auch bei einer Ausfahrt blicken lässt, also so ein bodenständiger, in Norwegen verwurzelter Fahrer ist. Würde jetzt dagegen sprechen, aber vielleicht ist ihm auch das Wetter einfach alles drecksscheißegal und er ist einfach wieder gut drauf und das würde mich freuen, weil immer ein Fahrer, den ich zumindest gerne gesehen habe. Vielleicht noch kurz, Greg van Avermaet hatte auch zwischendurch mal eine Etappe gewonnen, 2 Tage, dann das Leader-Jersey gewonnen. Also auch mit ihm ist dieses Frühjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zu rechnen.
Ja, also die Etappe, die er gewonnen hat, war recht spektakulär. Also ging es so 1,5 Kilometer zum Schluss bergauf und da hat er wirklich, ja, mit einem ziemlich großen Vorsprung gewonnen. Und da hat man schon gesehen, dass mit ihm auch in diesem Frühjahr wieder in altbewährter Form zu rechnen sein wird.
Mhm. Okay. Man kann gespannt sein. Wo waren wir jetzt? Kommen wir im Folgenden. Warte mal, wo haben wir es denn? Ich muss jetzt auch mal diese Kapitel marken. Ich muss mir das mal irgendwie einen Automatismus bilden. Das kann ja auch nicht so. Also, so kann das ja nicht weitergehen alles. Weil wenn man eh schon so gestresst ist, dann muss das, wir müssen was Neues her. Also, kommen wir weiter in unserem fröhlichen Rundfahrt. Zurück von der Oman an die Algarve. Heute fröhliches Hopping durch die Geografie. Also, Portugal. Algarve-Rundfahrt, auch so eine der frühen Rundfahrten oder kleineren Frührundfahrten von 4 bis 5 Etappen. Meistens schon gar nicht so schlechtes Wetter. Und auch sehr abwechslungsreich, also ein Einzelzeitfahren, eine Bergetappe, hügelige Etappen, also eigentlich so alles dabei, was man gerne mag. Wie viel hast du da mitbekommen? Also ich habe nichts mitbekommen, außer jetzt die Ergebnisse nachgelesen und hier mal.
Ja, ich habe zumindest die Bergetappen sehen können und gut, Bergetappen ist in dem Falle relativ zu sagen, weil es halt mehr oder weniger 2 Bergankünfte oder Mini-Bergankünfte waren, was dann aber Rollerberge im Prinzip waren. Also da kamen dann wirklich, ja, im Bereich, sieht man schon bei der ersten Bergankunft, 26 Leute im Bereich von 30 Sekunden an.
Mhm, ja.
Und das ist wirklich nicht so sehr für die Kletterer gewesen, sondern eher für, ja, vielleicht vor 4, 5 Jahren Tony Martin.
Ja, genau. Also Anstieg von, sagen wir mal, in der Mitte wahrscheinlich so um die vielleicht so 7% insgesamt Passagen mit mal 9,5, aber sonst so 6, also anders gesagt 700 Höhenmeter auf 15 Kilometer, das hätte sogar der Hoff noch gepackt, mit genug Zeit. Das wurde dann so als Bergankunft ausgelegt. Und dort hat dann Gerard Thomas bewiesen, dass mit ihm dieses Jahr auch zu rechnen ist, auch im Team von im Trikot von Team Sky.
Ja gut, Team Sky hat da mit der Konkurrenz wieder Katz und Maus gespielt. Also die hatten halt zwei Leute mit Thomas und mit Kwiatkowski auch noch dabei, wo man von vornherein schon gesagt hat, gut, die können diese Rundfahrt auch beide gewinnen und werden dann wahrscheinlich auch ganz vorne landen. Ja gut, Kwiatkowski hat die erste Bergankunft gewonnen, wo Garen Thomas dann aber auch Dritter war. Es war so ein Sprintchen, sage ich mal, aus einer kleinen Gruppe heraus. Und dann aber im Zeitfahren hat dann Thomas den Spieß umgedreht, hat das Ding gewonnen. Und ja gut, auf der letzten Etappe hat man dann vielleicht gesagt, doch eher der Kwiatkowski soll auch mal eine Rundfahrt gewinnen und hat sich dann durchgesetzt.
Ja, da hat sich dann, wenn man sich das geht, aber was denn dann passiert mit Thomas? Ich sehe den ja noch nicht mal mehr unter den Top 10.
Na gut, der ist halt ziemlich weit zurückgefallen, dann noch 1,50 hat er kassiert auf der Etappe. War aber dann, meine ich auch, bei der Favoritengruppe mit dabei, bei vorne, das sind eigentlich, glaube ich, alles Ausreißer gewesen. Wenn du siehst, Ben Swift ist da mit dabei gewesen, Stefan Küng, auch ein Simon Geschke auf der Etappe mit vorne dabei. Von daher hat er sich von den Favoriten her recht gut geschlagen noch, sag ich mal. Und Kwiatkowski war dann halt einfach vorne der Stärkste.
Und der von dir eben erwähnte Toni Martin schon, auch auf der Etappe am 15. Platz. Also rund 20 Sekunden schneller noch als Geraint Thomas. Aber der wirklich dann, also das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn man gesagt hätte, pass mal auf, nimm mal heute ein bisschen raus. Fang die Regeneration heute schon an. Fahr mit dem Maximilian Schachmann ins Ziel. Das ist ein guter, aus dem wird noch einer was. Und lass den Kwiatkowski gewinnen, der dann die Algarve-Rundfahrt gemacht hat. Du hast schon extra ins Dokument geschrieben. Schachmann? Nee, wer war es jetzt? Doch, ne?
Respektabler siebter Platz in der Endabrechnung. Gut, wenn man halt sieht, die Abstände 2 Minuten 50 dann auf den Sieger, aber auch bedingt durch diese Schlussetappe mit der Spitzengruppe natürlich. Aber er hat sich also bei den beiden Bergetappen sehr gut geschlagen und zeigt doch, dass er jetzt in diesem Jahr den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu vollziehen scheint.
Auf jeden Fall. Also letztes Jahr war er mal Vierter bei der Tour de Romandie bei einer Etappe, 15. im Gesamtklassement der M, Tour of California. Und vielleicht hat man ihm auch gesagt, also jetzt musste mal langsam so ein bisschen was kommen, so im zweiten, also oder ich glaube nicht, dass sie großen Druck ausüben, ne? Aber im zweiten Jahr ist jetzt, ne, hat sich alles gesettelt, hat sich jetzt zurechtgefunden, weiß mit dem Team zu arbeiten und sollte jetzt da mal, oder kann man gespannt sein, was das wird? 24, also jetzt wäre man bereit für den nächsten Schritt.
Ja gut, also man sieht ja auch, nachher kommen wir noch zu einem Rennen, wo er dann sogar Zweiter geworden ist.
Ja. Nee, aber das wollte ich zum Stand da, gerade dem Zeitpunkt. Von der Algarve also, wir reiten heute wirklich, also ich hätte das gerne mal so, weiß nicht, ob man das, ob wir jemanden unter unseren Hörern haben, die so etwas wie Visualisierung gut können, so auf einer Google Maps Karte einfach so die Route, die wir heute sozusagen von A nach B nach C und wieder zurück und so weiter beschreiten. Würde mich mal interessieren. Abu Dhabi. Sind wir gelandet. Abu Dhabi Rundfahrt. Auch eine der bedeutenden oder wichtigeren Rundfahrten dort im Nahen Osten. Was soll man sagen? Also Rundfahrt gewonnen von Alejandro Valverde.
Na, also gut, es gibt halt ein Zeitfahren. Also die beiden letzten Etappen sind entscheidend für die Gesamtwertung, sind da maßgebend. Etappe 4 und Etappe 5, also Etappe 4 ein Einzelzeitfahren und Etappe 5 eine Bergankunft am Jebel Hafet, die auch in den letzten Jahren schon immer auf dem Programm stand. Und als ich dann vorher schon gelesen hatte, dass Valverde im Training an diesem Berg einen neuen Rekord aufgestellt hat, da war eigentlich schon fast klar, wer da im Rennen sich durchsetzen würde. Und ansonsten die ersten drei Etappen, auch viel geprägt durch den Wind. Es gab oft Windkanten.
Bekannt schon dafür, ne? Also das ist ja oft da der Fall.
Ja, zwar hat Alexander Christoph die erste Etappe für sich entschieden, aber ich glaube, es war dann auf der zweiten Etappe, wo er einer der wenigen Leute war, die sich auf einer Windkante haben abhängen lassen. Und Etappe 3 dann natürlich, ja, könnte man schon fast sagen, fast komplett deutsch. Die ersten 3 Plätze mit Deutschen belegt, genau. Und der 6. Platz auch noch.
Und wie man nicht mal, also wenn man jetzt hören, also ich glaube, wenn man sagen würde, Greipel, Ackermann, Kittel, Bauhaus, würde man nicht unbedingt in diese Reihenfolge sofort so auswählen.
Nee, eher umgedreht also.
Genau. Genau, das dachte ich nämlich auch. Kittel kommt wieder, wie soll man sagen, kommt wieder, aber andere sind dann doch noch weiter vorne.
Ja, aber es ging dann halt von Tag zu Tag, von Rennen zu Rennen, hat man schon gesehen, wie das dann halt bei ihm besser geht, auch mit der Mannschaft, dass sich das jetzt so langsam ein bisschen einspielt. Und auf diesem Abschnitt wurde er wirklich halt nur, ich glaube, um Reifenstärke von Phil Bauhaus geschlagen, aber auch nur, soll jetzt den Sieg nicht abwerten, weil Kittel halt wieder von viel zu weit hinten losgefahren ist.
Ich möchte an dieser Stelle mal, wenn ihr das jetzt entweder im Web oder auf dem Podcast-Player-Catcher hört, guckt mal in die Shownotes, dort werde ich einen Link setzen. Und zwar wurde von, warte mal, ich muss jetzt, dass ich den Link auch richtig beschreibe, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, von Velomotion, ich fahre Fahrrad, von der Webseite, wurde dieser Sprint mal, wie soll man sagen, analysiert. Bist du bei diesem Link auch mal irgendwann gestolpert, so zwischendurch?
Ich glaube nicht.
Und zwar, die haben sich wirklich unfassbare Mühe gemacht. Na, unfassbare Mühe ist jetzt auch übertrieben. Sie haben sich sehr viel Mühe gemacht. Sie haben sich sehr viel Mühe gemacht und haben diesen Sprint mal so, wie soll man sagen, Schritt für Schritt analysiert und haben einzelne Fotos oben aus der Vogelperspektive genommen und dann erklärt, warum, wer, wie, was, welche Entscheidungen getroffen wurden, was passiert ist. Und das finde ich wirklich, als wenn man ihn gesehen hat und wenn man sowas nicht zum ersten Mal sieht und vielleicht auch die Möglichkeit hat, sowas in Ruhe zu schauen, für den ist das, also es wird auch nicht so, dass das von Anfang an neu erklärt, ne? Also vieles ist auch schon klar, für Leute, die schon öfter einen Sprint gesehen haben, aber vieles auch nicht. Und ich finde alleine, dass man mal reinschauen sollte auf diese Seite und sich das angucken sollte, alleine wegen der Mühe, die sie sich gemacht haben und was bei so einem Sprint mal passiert, alles in Ruhe zu erklären. Wer also da nicht jetzt, wessen nicht täglich Brot das Sprinten ist, der kann einfach mal da reinschauen. Würde ich empfehlen. An dieser Stelle verlinkt. Und ja, das war dann Phil Bauhaus auf der 3. Etappe. Und dann kam ja dann auch direkt die 5. Etappe, die dann das von dir schon vorher eingangs erwähnte Zeitfahren war.
Die 4.
Habe ich 5. gesagt? Ich meinte natürlich die 4. Die 5. Etappe war ja was ganz was anderes. Ron Dennis, bei so einem Zeitfahren jetzt auch nicht wirklich eine große Überraschung, oder? Also so ein kurzes Zeitfahren, 12,6 Kilometer.
Nee, Dennis vor Castro Viejo, also für mich jetzt keine große Überraschung, wobei man bei Castro Viejo in der Hinsicht jetzt noch gesehen hat, dass er in diesem Jahr beim Team Sky auch scheinbar einiges abgenommen hat und man da auch gespannt sein darf, ob der sich jetzt am Berg auch nochmal weiterentwickelt hat. Und bei Roman Dennis hätte man dann auch erwartet, der ist ja einigermaßen bergfest, dass er das dann vielleicht auch am nächsten Tag verteidigen kann.
Genau, er hatte zu diesem Zeitpunkt, hatte mal falscher Link, muss mal kurz husten. So, Entschuldigung bitte. Hatte zu diesem Zeitpunkt, Mann, jetzt habe ich hier, ich habe es aber heute mit den Links, wie viele Sekunden Vorsprung, warte mal.
In der Gesamtwertung war das 14 Sekunden vorne.
Ah ja, genau. Lustigerweise genau das gleiche, klar, das gleiche Ergebnis wie in der Einzelwert, wie Idiot. Ich voll Idiot. Und ja, aber dann kam schon das, wie von dir angekündigte, ja, muss man sagen, Bergetappe oder Etappenziel am Berg. Und du sagtest, Valverde hat dann vorher im Training schon dort einen neuen Rekord aufgestellt.
Nur soll angeblich im Training dann einen neuen Rekord aufgestellt haben.
Okay. Ja, den hat er dann vielleicht wieder gebrochen oder auch nicht. Jedenfalls hat er an diesem Berg dann letztendlich gewonnen mit einem Vorsprung, nee, im Sprint gegen Miguel Angel Lopez. Vor noch Julien Alaphilippe und Rafael Maika. Ja, was sagen wir dazu? Also, ich mache mir immer mehr Sorgen, muss ich ehrlich gestehen. Also mit 37 diese Leistung noch. Also das wird, es wird immer Wie soll man es sagen? Also, es wird, also, ich würde mich ja freuen, wenn alles mit rechten Dingen und so zugeht. Aber er hat ja mittlerweile auch echt viele, 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 viele Renntage. Er hat 113 Pro-Tour-Siege, 22 Grand-Tour-Etappen, 25 Klassiker. Wie soll das noch weitergehen? Also, wie lange kann man mit 37 noch auf so hohem Niveau fahren?
Naja, du hast ja gesehen, ich glaube, Chris Horner hat mit 41 die Vuelta gewonnen.
Ja, aber Chris Horner war kein Dauerbrenner.
Nee, das stimmt. Und da ist wahrscheinlich auch nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Aber ja gut, Jens Vogt ist ja auch beispielsweise noch bis ins hohe Alter sehr gut gefahren. Also ich denke jetzt auch durch die Verletzung, so schlimm das für ihn auch in dem Moment gewesen sein wird, hat es vielleicht auch was Positives gehabt, dass er jetzt einfach frisch aus dem Training kommt und ja, da vielleicht auch eine gewisse Frische hat, die andere Fahrer nicht haben.
Du meinst also, dass man, wenn man es jetzt so betrachtet, dass die 16 Profijahre jetzt durch die 2 Jahre Sperre, die er bekommen hat, durch jetzt hier nochmal ein halbes Jahr Pause, also dass diese 16 Jahre nicht wie 16 Jahre eigentlich sind, sondern deutlich weniger. Er ist also nicht 37, sondern laut unserer Rechnung dann erst 34,5.
Ja, das kann natürlich sein.
Ist jetzt ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber das würde mir zumindest den Glauben daran, dass das alles okay ist, erleichtern. Danke dafür. Ja, wenn man das so rumsieht, dann ist jetzt im UCI-Ranking im Moment auch auf Platz 3 von diesem Jahr hinter. Das verstehe ich aber nicht. Wo ist Chris Froome von Avermaet, Alejandro Valverde? Wie kommen die Punkte denn zustande?
Ich weiß nicht, wo du jetzt was.
Das UCI World Ranking. Das kommt mir sehr komisch vor. Ich weiß nicht, ob in den letzten Tagen noch
ja,
was
aber
passiert
ist. Das ist ja nicht nur von diesem Jahr.
Du meinst das also sozusagen die letzten 12 Monate?
Ich glaube schon, ja.
Okay, ja, das wird dann mehr so machen. Also ich dachte, das wird jetzt so jahresmäßig gemessen. Also quasi am 1.1. auf 0 setzen und dann alle Punkte zählen. Nun ja, nun denn. Also er hat am Berg gewonnen, hat im Sprint den, wen hat er niedergerungen?
Miguel Angel Lopez. Ja, das Ding war halt dann recht schnell oder war halt klar, dass der sich das dann sichern wird. Was aber noch auffällig war, beispielsweise Team Bora mit 3 Leuten ganz stark mit Maika, Formolo und auch Emanuel Buchmann, der da lange Zeit vorne mitgehalten hat. Und ja, und natürlich das erneute Pech von Tom Dumoulin, der schon im Zeitfahren aufgrund eines Defekts wahrscheinlich die Etappe verloren hat und auch dort wieder einen Defekt zu beklagen hatte und dann in bester Bjarne-Ries-Manier sein Rad in den Straßengraben geworfen hat.
Genau. Ich habe am nächsten Tag bei der Arbeit mit einem Kollegen darüber gesprochen, dann habe ich extra noch nachgeschaut, von welchem Ausrüster zum Ausrasten. Das muss man notieren. Von welchem Ausrüster er versinkt. Und eigentlich ist jetzt Shimano nicht dafür bekannt, groß irgendwelche Experimente da zu machen. Und am nächsten Tag waren justament da Mitarbeiter von denen hier bei uns zu Besuch. Habe ich aber mir nicht getraut, hinzugehen und zu sagen, was habt ihr mit Tom da ans Rad gedengelt? Ich glaube, das Schaltwerk war es, oder? Das Schaltwerk, was da zweimal Ärger
gemacht. Ich glaube, seine Schaltung war kaputt, ja. Und von daher, er hat halt da, also die Mannschaft hat halt auch drauf gehofft, dass Wilco Keldermann die Rundfahrt noch gewinnt, nach der guten Ausgangsposition im Zeitfahren. Ja, und Tom Dumoulin, der konnte halt dann nicht mehr für seinen Teamkollegen arbeiten.
Ist jetzt aber, es wäre mir jetzt gänzlich unbekannt, dass die jetzt irgendwie, also klar können die auf irgendwelchen Prototypen sein, aber also so eine Dura-Ace, die da am Rad vermutlich dran gedingelt war, das scheint mir ein ganz abgehangenes Produkt zu sein. Also wundert mich. Ne? Also vielleicht ist mal ein Schaltwerk kaputt gegangen, der Mechaniker hat es nicht weggeschmissen, sondern aus Versehen in die andere Schublade getan, ist am nächsten Tag nochmal dran gedübelt und das gleiche Ärger. Bei solchen Anlässen muss ich immer wieder gerne an das falschrum eingebaute Vorderrad von Jan Ulrich beim Zeitfahren denken. Sowas passiert halt, glaube ich. Ne? Sagen wir mal, zum Glück ist es da passiert und jetzt nicht bei einer wirklich, wirklich wichtigen Rundfahrt, wirklich wichtigen Situation. So würde ich das jetzt mal abhaken. Auch wenn der Dumoulin das an dem Moment wahrscheinlich anders gesehen hat.
Ja, gut, hat sich dann schon ziemlich aufgeregt, aber bei so einem kleinen Rennen dann halt zeigt dann doch, dass da auch selbst da die Leute verbissen um den Sieg kämpfen.
Ja, ja, und vielleicht auch Druck auf den Schultern lastet und der sich ja dann auch irgendwie entladen muss. Falls ihr übrigens nicht wisst, worauf der Thomas eben angespielt hat, Entschuldigung, gibt einfach Bjarne Ries YouTube ein. Selten flogen Räder schöner durch die Gegend, in die französische Landschaft, um es mal so zu sagen. Aber ich glaube, das ist den meisten ja doch ein Begriff. Fliegen wir wieder, setzen uns in den Flieger und begeben uns aus dem Nahen Osten zurück ins nasskalte Belgien. Und zwar zu, ich blamier mich mal wieder, natürlich Omelet het Nieuwsblad. Belgischer, nennt man das dann, ist das schon Halbklassiker oder ist das einfach belgisches Frühjahrsrennen? Wie würdest du es einstufen?
Ich würde es als Klassiker schon bezeichnen.
Ist das auch schon Klassiker? Okay. Naja,
ja,
umso besser.
Zumal, also vom Parcours her ist es ganz klar ein Klassiker für mich. Also es gab in diesem Jahr eine Streckenänderung. Mhm. Sprich, das Rennen war, also das Profil war nicht mehr wie im Vorjahr, sondern auf dem alten Parcours der Flandern-Rundfahrt, den viele wahrscheinlich noch nicht kennen, mit Ziel in Linhove, Merbeke. Und vorher halt die ganz klassischen Anstiege dabei, der Bossberg, die Mauer von Reratsbergen darf natürlich nicht fehlen.
Falkenberg.
Genau, Ten Bosse etc. Pipapo. Mhm. Und ja, da haben sich halt viele viel von versprochen, von diesem neuen Parcours, dass das Rennen animierter sein wird. Aber es hat sich im Finale gezeigt, dass dann doch diese flaue Phase, wie es sie früher schon bei der Flandern-Rundfahrt gab und weshalb die Veranstalter eigentlich auch den Parcours abgeändert haben, in Richtung Mauer von Geraardsbergen, wo halt ja zwischendrin ein Flachstück da ist, was man als Solist nur sehr, sehr schwierig alleine bestreiten kann, dass diese flaue Phase auch beim Omloop Het Nieuwsblad Einzug gehalten hat und sich somit alles wieder zusammengelaufen ist in Richtung Mauer von Geraardsbergen und noch bedingt an dem Tag durch den sehr, sehr starken Gegenwind es extrem schwierig war für Angreifer, sich entscheidend abzusetzen.
Mhm. Jetzt mal so in der Theorie gesprochen, ne? Wenn man doch weiß, das hat bei den anderen nicht funktioniert, warum gehe ich davon aus, dass es bei mir funktioniert mit dieser Streckenführung? Ne? Also wenn die Flandern-Rundfahrt bewusst sich entschieden hat, das mache ich nicht, das mache ich jetzt nicht mehr, weil war öde. Was reitet die dazu, so zu machen oder das zu kopieren?
Weiß man. Naja, auf jeden Fall kannst du damit sehr, sehr groß bei den belgischen Radsportfans punkten, weil die Meinung ist ja nach wie vor sehr gespalten, in zwei Lager geteilt. Die einen sagen, dieser neue Parcours ist jetzt ganz gut, aber die anderen sagen halt, die Traditionalisten in Flandern, die Mauer von Geraardsbergen muss entscheidender Bestandteil der Flandern-Rundfahrt sein.
Mhm.
Und die freuen sich natürlich, wenn sie diesen Anstieg, der auch sehr publikumsfreundlich ist, wieder in
Rennen.
Genau, wieder beim Rennen im Programm haben.
Aber
und da gibt es ja natürlich auch viele, also ist ein Anstieg, der sehr publikumsfreundlich einfach ist, wo viele Leute sich einfinden können. Ich glaube, Rudi Pevenasch hat da auch immer noch sein Café.
Ja, das klingt allein schon lustig. Und was natürlich dann auch, wir merken, wir sind bei den belgischen Klassikern angekommen, von den ersten 7 Plätzen sind 5 von Belgiern belegt, aber gewonnen hat trotzdem keiner.
Ja, gewonnen hat am Ende Michael Wallgren aus der Astana-Mannschaft, die das taktisch sehr clever gemacht haben, die in der kleinen Spitzengruppe zum Schluss, oder ja, waren schon ein paar Leute dabei, 2 Fahrer dabei hatten und ich glaube 2 waren es, die sie dabei hatten. Mhm. Und Wallgren war halt dann derjenige, der dann fahren gelassen wurde, weil du halt einfach, wenn du alleine da vertreten bist, ja natürlich nicht jede Attacke mitfahren kannst und somit haben die das ganz clever ausgespielt. Ja, und dahinter kam dann der Rest der Meute.
Ja, mit Lukas, den hatte ich auch noch so gar nicht so richtig auf dem Schirm. Sag mir nochmal, woher kenne ich Lukas? Wiasnowski. War das der nicht vermutet, der es war?
Nee. Ich weiß nicht, was du vermutest, aber wo ja gut, der entwickelt sich halt auch jetzt Stück für Stück
weiter. Ja, ja, aber wo hatte der sich nochmal besonders hervorgetan? Eigentlich noch so richtig gar nicht, ne? Also hier mal im Durchgang von Flandern. Dass er dann einen Vertrag bei Team Sky gekriegt hat, so meine ich das, ne? Also.
Na gut, er war ja halt schon vorher bei Quickstep, aber.
Ja, ja, aber auch da jetzt würde ich nicht jetzt sagen mit herausragenden Ergebnissen, ne? Also Team Sky ist ja jetzt nicht bekannt dafür, mal hier in die No-Name-Kiste zu greifen, um sich, ne? Also vielleicht müssen sie das
bei. Ja, aber du hast halt bei Sky in der Klassiker-Fraktion mehr Freiheiten, als du es bei Quickstep hast.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ne? Aber.
Von daher war der Wechsel, denke ich, gar nicht so verkehrt für ihn.
1,90 Meter groß. Mein lieber Scholli.
Ja, aber das sind ja so die Fahrertypen, die für diese Rennen gemacht sind. Guck dir beispielsweise Markus Burkhardt an, der ist ja auch ähnlich groß, 1,89 und auch ein Tom Boonen war über 1,90.
Marcel Sieberg.
Genau, der Leuchtturm.
Ja, der Leuchtturm. Dass du sowas dann auch aus der Hüfte schießen kannst. Sehr schön. Ja, also Valgren setzt sich als Däne mit dem Polen gegen die starke Armada an belgischen Fahrern durch. Ja, sind wir gespannt, ob es jetzt bei diesem Parcours bleiben wird oder ob da wieder irgendwas rumgedoktert wird oder jetzt die Kritik an diesem Finish, ja, zu welchem Ergebnis das führen wird. Ne? Also was dabei rumkommt, muss man so rum.
Ja, aber generell muss man sagen, also anzusehen war es natürlich sehr schön für den Zuschauer, das Rennen, vor allem, weil es schon sehr früh offensiv wurde. Und nur, dass nachher halt wieder alles zusammengelaufen ist, war natürlich dann vielleicht letzten Endes hat nicht die Erwartungen erfüllt, die so mancher daran gesetzt hat.
Und Markus Burkhardt mit dem 10. Platz, das sollte man vielleicht auch nochmal so erwähnen, bevor es untergeht, auch zumindest bei sowas mit vorne dabei. Hallo?
Ja,
auf jeden Fall. Ich dachte, wir hätten ein technisches Problem gerade.
Nee, für ihn natürlich ein gutes Ergebnis und zeigt auch, dass er da auf Kurs ist. Aber ich denke, bei den Rennen, bei den flämischen Frühjahrsklassikern, die jetzt noch kommen, wo denn auch der große Chef Peter Sagan am Start ist, wird er da Mannschaftsdienste vollbringen müssen.
Aber das sind halt so Gelegenheiten, wo er zumindest mal vorne mitfahren kann, ne? Also ich will nicht noch nicht mal sagen. Ja, doch, auf eigene Kappe schon. Also er ist jetzt kein Siegfahrer für so etwas mehr. Ne? Oder war es vielleicht noch nie so richtig, ist es jetzt nicht mehr. Aber da zumindest mal so eine Top-10-Platzierung da einfahren kann. Und ich glaube, das war, wenn ich das sehe, noch nicht mal die letzte. Also war da nicht noch etwas? Wir werden es bestimmt gleich dann finden.
Ja, neulich war er auch bei auf der, glaube ich, vorletzten Etappe bei Tirreno Adriatico oder was, die letzte 50 Kilometer Soloflucht. Also da hat er sich dann auch wieder ganz vorne präsentiert.
Ja, genau. Also solche Gelegenheiten nutzt er dann jetzt auch. Und ich will nicht sagen auf seine alten Tage, weil obwohl er jetzt ja schon im gesetzteren Alter ist für ein Radprofi.
Aber ich glaube, er genießt das vielleicht auch so ein bisschen jetzt so die Rolle als Kapitän de la Route bei Bora. Ist ja quasi der, die dann mit seiner Erfahrung da dirigiert und sagt, macht die Ansagen da.
Ja, finde ich. Ich finde immer zu so einer Position in einem Team gehören auch gewisse Qualitäten, ich will nicht sagen Führungsqualitäten, aber so menschliche Qualitäten. Ja, vielleicht doch Führungsqualitäten, menschliche Qualitäten und nicht nur schnelles Fahrrad fahren können. Also ich glaube, wer fällt mir sein? Ich kann mir Toni Martin schwer als so einen Kapitän vorstellen, ohne ihm was Böses zu wollen. Ne? Er hat ja dafür andere sehr fantastische Qualitäten. Aber das ist, kann ich mir nicht vorstellen, das wäre nicht so sein Ding, glaube ich. Ne, während jetzt so Jens Vogt oder Markus Burkhardt, das sind so eher so die Rollen, die auch später dann vielleicht mal Verantwortung in einem Team übernehmen könnten.
Ja, aber gut, Jens Vogt zum Beispiel hat ja auch noch mit 40 Hummeln im Hintern. Also der ist ja immer, wenn es ging, vorne weggefahren.
Ja, aber weißt du, der Verantwortung, der übernimmt, der sich positioniert, der auch mit jungen Fahrern spricht und so etwas, das gehört dann für mich, finde ich, auch so abseits der Rennstrecke irgendwie mit dazu. Weißt du, das hätte ich mir.
Na klar.
Das hätte ich mir jetzt bei einem auch Jan Ullrich zum Beispiel schwer vorstellen können. Ne? Aber der hatte andere Qualitäten oder Toni Martin oder wen gibt's denn da noch, der mir einfällt, komm ich drauf, so ein So ein Knees kann ich mir da auch gut vorstellen, dass der vielleicht noch, also ich glaube, der ist jetzt zu lange schon fast bei Team Sky, dass der danach nochmal irgendwas groß machen wird bei einem anderen Team. Aber den hätte ich mir auch in so einer Rolle wie Burkhardt gut vorstellen können. Fabian Wegmann, ne, das sind alles so Leute, die wo man den Eindruck hat, dass die auch noch so zwei, drei Schritte weiterdenken können als andere. Das meine ich damit, glaube ich.
Ja, oder zum Beispiel Bernhard Eisel, der macht das ja jetzt auch schon.
Ja, genau, super, super Beispiel. Exakt. Ne, solche Leute. Wir haben jetzt natürlich nur welche aus dem deutschsprachigen Bereich genommen, weil ich sag einfach mal, die sind uns näher oder komme ich eher drauf. Du wirst wahrscheinlich noch aus dem...
Ja, oder beispielsweise früher ein Benati im Team von Contador. Das war derjenige, der immer dafür gesorgt hat, dass der Kapitän in der richtigen Position ist und hat dafür sogar mehr oder weniger seine Sprinterkarriere beendet.
Ja, stimmt. Oder auch ein Petaki in gewisser Hinsicht, ne? Der auch noch sehr lange gefahren ist und unterstützt hat und so weiter und so fort. Behaupte ich einfach. Also das sind so Leute und wie kamen wir jetzt drauf? Markus Burkhardt, genau. Der ja auch so etwas nehmen kann. Fahren wir...
Beispiel, um es abzurunden, vielleicht ja. Noch Danilo Hondo früher.
Der macht das ja jetzt noch, dass der das lokale Friseurwesen unterstützt, indem er reichlich Geld da lässt. Danilo Hondo. Über Danilo Hondo muss ich dir mal abseits des Ganzen etwas erzählen. Das ist sehr, 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 sehr lustiges. Danilo Hondo. Ich erinnere mich nämlich an den besagten Tag, als Bernhard Kohl und Stefan Schumacher schon etwas gedrücktere Stimmung hatten, begegnete mir auch noch Danilo Hondo einen Tag später, der wirklich aussah, als wäre er wie aus dem Ei gepellt, gerade von einem Laufsteg gefallen, während andere ein bisschen verdreckt rumliefen. Das sah sehr, sehr lustig aus. Ich musste sehr über Danilo Hondo lachen. Wobei ich ihn auch mal hier in Köln beim Radfahren getroffen habe und gesehen habe, das ist ein sehr netter, freundlicher Mensch, glaube ich. Also er hat ihn fast sehr nett gegrüßt und kurz gequatscht und das ist sehr, sehr schön. Also nicht, dass man denkt, ich hätte jetzt ein schlechtes Bild von Danilo Hondo. So, wir wollen aber weiter in den Süden fliegen, fahren, fliegen, wie auch immer. Zu dem Klassik Ardèche. Ich glaube, ich war mal in der Ardèche. Wofür? Gibt es auch Pferde?
Pferde, bestimmt, ja.
Ja, ja, jetzt nicht so. Aber ist die Ardèche nicht auch bekannt für Pferde? Oder so Ponys oder so? Ardèche, Pferde. Das sind doch die Schluchten da auch, ne?
Ardèche, genau.
Pferde. Reiten in der Ardèche, siehst du? Aber glaub nicht, dass das jetzt so das Doch, die Ponys hier, so Ardèche-Ponys. Das ist eine Delikatesse. Nein, kommen wir wieder zurück zum Thema. Klassik Ardèche.
In der zweiten Liga kann man ja so sagen. Mhm. Also ein Tagesklassiker, der 1.1, also UCI 1.1, angesiedelt ist. Und ja, überwiegend natürlich französisch geprägt, dadurch, dass es halt da in der Gegend ist. In diesem Jahr natürlich mit dem großen Star Romain Bardet am Start, der auch recht früh im Finale dann die Initiative ergriffen hat und sich, glaube ich, schon am vorletzten Berg abgesetzt hat und dann nie wieder gesehen ward. Aber dahinter war es ganz spannend, so eine Vierergruppe, unter anderem mit Viamot und auch Maximilian Schachmann im letzten Anstieg, konnte sich da von den anderen absetzen und Schachmann hat sogar geschafft, die anderen dann in Schach zu halten.
Das muss man auch mal können, ne? Wegfahren geht leicht. Aber dann gegen eine Gruppe von, wie viel fahren es? Irgendwie, sagen wir mal, eine Handvoll, sechs Fahrern.
Ja,
den und Abstand auch
war,
zu halten.
Es war jetzt auch kein leichtes Finale. Also es ging wirklich rauf und runter. Also wenn man mal schaut, der letzte Berg waren auch fast 300 Höhenmeter. Mhm. Und da in dem Finale mit diesen guten Fahrern, das war ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Karl Méjean hat im letzten Jahr eine Tour de France-Etappe gewonnen, Viamot hat 2015 an der Mühe de Bretagne gewonnen, ja, und auch ein Pierre Latour, hoffnungsvolles französisches Nachwuchstalent, waren Bagui dahinter noch.
Also
war schon eine sehr beachtliche Leistung.
Wie alt, habe ich es eben schon mal erwähnt, Schachmann, ist auch noch, was hast du eben gesagt, 26, glaube ich, ne?
Mhm.
Ja, 24, sorry.
24 sogar, ja.
Also, kann man durchaus jetzt, also wenn er das früher so weiterfahren kann, ist er jetzt auch in einem Team, was ist, sage ich mal vorsichtig, dass wo im Frühjahr Prioritäten gesetzt werden, was im Frühjahr, welches das Frühjahr als wichtig ansieht, warum soll er nicht was sich daraus entwickelt, ne? Vielleicht wird er jetzt so ein...
Ja, und zumal Quickstep halt so ein Team ist, die jetzt keinen super Rundfahrer in der Mannschaft haben, der die Tour de France gewinnen könnte, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da hast du halt als junger Fahrer auch Möglichkeiten und Freiheiten, dich da zu entwickeln in dem Bereich.
Ja.
Vielleicht sollte er nur bei der Tour de France oder generell in Frankreich jetzt noch für mehr Aufmerksamkeit sorgen, bekommen natürlich die Franzosen wieder ein Problem, weil diesen Namen nicht aussprechen können.
Hast du eine französische Übertragung schon gehört, wo das
ja, wurde? Ja, die sagen immer Sacrman, also sie können SCH nicht aussprechen.
Ja. Naja, also ich sollte mich da also wenigstens aus dem Fenster lehnen mit meinen Ausspracheproblemen und Schwierigkeiten. Denke mir nur, da wird man dann halt relativ schnell vielleicht einen Spitznamen finden, der ihm dann gerecht wird, ne, und der dann vereinfacht ist, die ganze Sache für die Kommentatoren. Aber werden wir diesmal sozusagen als einer der Punkte im Frühjahr im Hinterkopf behalten, werden wir auch am Ende des Jahres mal darauf zurückblicken. Schachmann also mit einem guten Start in das Jahr und ein Fahrer, der lange zu beobachten sein wird, hoffentlich. Und ich hoffe, würde mir auch wünschen, dass das jetzt so ein Fahrer ist, der nicht direkt im nächsten Jahr vom Team Bora weggecastet wird, ne, oder so, dass er genauso wie, wie heißt er, Sütterlin, der ja bei Movistar fährt, ne, ich finde immer schön, wenn solche Fahrer dann im Ausland da auch ihre Wege gehen und da ihre Lorbeeren.
Ja, da sehe ich jetzt so die Gefahr eigentlich nicht, also, dass der jetzt irgendwie davon deutschen Team irgendwo eingenommen wird oder.
Ja, aber lass den jetzt mal in diesem Jahr noch ein, zwei Rennen gewinnen, dann stehen die schon irgendwann mit dem Portemonnaie da, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber du musst ja auch sehen, Bora hat ja jetzt eigentlich andere Interessen. Für die ist ja, sage ich mal, der deutsche Markt zwar auch noch interessant, aber prioritätenmäßig haben sie auch ganz offen gesagt, hat, glaube ich, der Chris auch mal erklärt, als er mit dem Ralf Denk gesprochen hat, dass die sponsorentechnisch oder marketingtechnisch auch gerne jetzt in die südeuropäischen Länder gehen, zum Beispiel stimmt, Italien. Deswegen haben sie einen Formulo verpflichtet. Oder halt auch ja, beispielsweise Polen, dass das ein Riesenmarkt ist. Und mit Rafał Majka haben sie da ja einen, wo sie ganz gut Werbung schalten können.
Haben wir da eigentlich nochmal was gehört von dieser Jugendgeschichte von Majka? Nee, ne? Das ist jetzt so ein bisschen im Sande verlaufen, oder?
Nee, das ist mehr oder weniger jetzt versandet.
Ja. Fiel mir nur gerade, wo wir über ihn sprechen, ein. Naja, wer weiß, wofür es gut ist. Wenn das
gut alles für das Team Bora auf jeden Fall.
Das definitiv. Und wenn da wirklich, ne, also im Sinne von ne, nicht jeder Vorwurf ist ja auch gerechtfertigt und vielleicht war das gehörte. Es wäre wünschenswert, wenn es ein Unberechtigter wäre, dass es auch so dann im Sande verläuft. Kommen wir jetzt zu einem, wie wir beide, glaube ich, finden, der schöneren und schönsten Frühjahrsrennen. Die Strade Bianca, das Rennen der weißen, nee, das Rennen auf den weißen Straßen, rund um Siena, in der Toskana. Und ja, also dieses Jahr, sag ich mal so, war es jetzt nicht unbedingt ein Wetter, wo man sagt, ach komm, lass uns eine Runde Radfahren gehen.
Nee, also es war so ein bisschen eine Zeitreise, vielleicht 50, 60 Jahre zurück, wie der Radsport damals war, weil damals gab es ja auch nicht so viele asphaltierte Straßen, wie man es jetzt gewohnt ist. Damals fanden viele Rennen, vor allem in Italien, noch auf diesen weißen Straßen statt. Und wenn es dann da halt mal regnet, dann wird es dann auch recht schnell sehr episch für die Zuschauer, weil die Fahrer dann natürlich recht schnell dann auch Dreck verschmiert sind und ja, das ist halt noch ein weiteres Selektionskriterium neben den schweren Anstiegen, die halt dabei sind, war halt in diesem Jahr einfach noch das Wetter, wo es halt im Vorhinein schon geregnet hat und am Tag selbst des Rennens hat es ja auch noch leicht geregnet. Ja, und
das sah alles nach Spaß aus.
Die erste Austragung, die jetzt so richtig bei Regen abgehalten wurde, dieses Rennens.
Mhm. Ich habe mich auch mit jemandem darüber unterhalten, ne, also einem Ex-Profi, der auch gesagt hat, das Schlimme ist oftmals bei diesen Naturstraßen auch gar nicht das Bergauf, ne? Das Bergab ist halt auch dann nicht so, das macht halt alles keinen Spaß mehr so richtig. Ja, und,
na gut, da kommt es dann halt auch größtenteils auf das fahrerische Können an.
Aber wenn ich mir die Jungs...
Du siehst ja beispielsweise ein guter Querfahrer wie Wout van Aert, der mischt dann halt da vorne mit.
Mhm. Ja, aber das macht, also wenn man sich die Bilder anschaut von den Fahrern, also das sieht nicht unbedingt nur aus, als hätten die Fahrer Spaß dabei gehabt. Ich meine, klar.
Ja, aber es gibt sicherlich solche Fahrer, die haben an diesen Tagen auch richtig Spaß. Also ich denke, für solche Tage wurde der Begriff Flandrienne gemacht.
Erklär mal den Leuten, die das noch nicht gehört haben, was damit gemeint ist.
Ja, ein Flandrienne ist im Prinzip ein Fahrer, der bei Wetterunbilden und sich durch kämpferische Leistung sehr verdient gemacht hat und sich dadurch einen Namen gemacht hat.
Und den Gewalten, Naturgewalten strotzt. Trotz, genau. Noch trotz nicht strotzt. So meine ich es. Genau, das ist ein solcher. Und
passend dazu hat der auch in diesem Jahr ein Belgier dieses Rennen gewonnen.
Wie als wenn man es, hätte man vorher drauf wetten können bei dem Wetter. Es ist ja nicht nur der gewonnen, sondern auch auf dem dritten Platz direkt auch noch ein zweiter Belgier sozusagen.
Genau, der Cross-Weltmeister.
Ja. Wo man dann, was sich auch, also der kann sein Rad halt bewegen und das gehört an so einem Tag dann halt auch mit dazu, ne? Wenn man bei solchen Schlammstraßen die Abfahrten nehmen muss, da kann das nicht, da gehört das mit dazu und nicht wenig wunderlich, dass er da vorne mitmischen konnte. Sienna.
Ja, bitte. Wobei, also beim Sieger, das fand ich jetzt also schon eine sehr, sehr beeindruckende Vorstellung von Thijs Benoot. Man muss gucken, der ist jetzt auch erst 24 und ist, glaube ich, vor 2 Jahren in seinem ersten Profijahr Fünfter der Flandern-Rundfahrt, nee, 2015 war es sogar, Fünfter der Flandern-Rundfahrt geworden. Und das in so jungen Jahren. Und da hat sich schon das enorme Potenzial dieses Rennfahrers gezeigt. Und der kommt auf sehr vielen Terrains sehr gut klar und hat sich halt im Finale dann solo abgesetzt und auf ganz beeindruckende Art und Weise das Ding gewonnen. Wobei ich sagen muss, das Team Bora hat es so ein bisschen verdaddelt im Finale.
Beschreib mal genau, was du meinst, weil ich habe wirklich nur ganz wenige Bilder von dem Ende gesehen und habe sich die Fahrer dann nur hochquälen sehen und nach Siena rein. Also
na gut, ich weiß jetzt nicht, ob der Sagan bei der entscheidenden Attacke gepokert hat und gesagt hat, schau jetzt mal, was die anderen Teams machen und dann, oder ob er halt nicht mitgehen konnte, aber selbst dann hat er ja noch mit Oss und mit Mühlberger zwei richtig starke und auch Markus Burkhardt, der in lange Zeit noch dabei war, drei richtig starke Leute dabei gehabt, um diese Situation wieder zu neutralisieren. Aber man hat einfach zu spät realisiert, dass diese Gruppe mit Benoot, mit Bardet und Van Aert einfach die Gruppe des Tages ist. Mhm. Und genauso war es auch mit den anderen Favoriten. Die haben da zu lange die Augen zugehalten und wurden dann auf dem falschen Fuß erwischt. Und von der Stärke her hätte ich auch einen Alejandro Valverde an dem Tag ebenbürtig eingeschätzt, weil der war eigentlich der Erste, der so von den Favoriten das Zepter in die Hand genommen hat und alles auseinandergerissen hat.
Mhm. Aber das gehört halt auch dazu, manchmal das Glück auch vielleicht, dass du als so junger Fahrer, ne, also wahrscheinlich hat ihm einfach niemand auf dem Schirm gehabt, dachte sich noch, okay, da ist ein junger Fahrer, da ist ein Crosser, wir lassen Bardet jetzt einfach mal mit den zwei Jungspunden da vorne losfahren und haben einfach in dem Moment nicht realisiert, was für eine Klasse da eigentlich unterwegs ist. Ne, das gehört ja vielleicht auch dazu, weil Verde mit Sicherheit ein, ich meine jetzt Gemütsfahrer im besten Sinne, also so ein Instinktfahrer. Und da kann halt ein Instinkt auch mal daneben liegen. Ne? Genauso Sagan, der, glaube ich, sehr, sehr, sehr planvoll mit vielen Sachen vorgeht, na, auch wenn es nach außen immer wirkt, als wäre er so ein Gemütsfahrer. Aber da kann man halt manchmal daneben liegen. Ne? Ein Stieber, der ja eigentlich auch ein sehr erfahrener, guter Mann ist, auch da vorne auf Platz 7, auch nicht erkannt. Die haben einfach, glaube ich, in dem Moment die Situation völlig falsch eingeschätzt. Oder Visconti, das sind ja alles extrem erfahrene Fahrer, die da vorne waren. Ne? Einfach mal verpokert oder verdaddelt, oder?
Ja klar, aber du
falsch siehst, dass
Romain Bardet, der jetzt zum ersten Mal gestartet ist, wird bei dem Rennen gleich Zweiter und generell zeigt sich ja, also die Jungs, die unter den Top 10 sind, das sind alles extrem gute Fahrradfahrer. Also haben wir gesagt, Wout van Aert, Stanek Stieber war auch mal Cross-Weltmeister, Sagan ist sowieso eigentlich fast, denke ich,
überall.
Der beste Fahrradfahrer, ja, im Feld.
Den können sie sogar auf ein Tandem setzen.
Ja, und man hat ja auch gesehen beispielsweise, dass viele Leute durch Defekte auch zurückgebunden wurden. Also es gibt, glaube ich, einen Sektor, der ist 14 Kilometer oder so lang. Und da hatte zum Beispiel Nibali Defekt. Und das Teamfahrzeug ist einfach in ihm vorbeigefahren und ja, musste dann das Rennen aufgeben, weil er halt irgendwie 10 Kilometer mit einem Platten weiterfahren musste.
Ach echt, das hatte ich gar nicht mitbekommen.
Es kommt halt an dem Tag auch extrem viel, ja, da spielt das Glück auch eine gewisse Rolle. Ähnlich wie bei Paris-Roubaix, wenn du halt da im falschen Moment einen Defekt zu beheben hast, dann bist du weg vom Fenster.
Aber so, ich finde das ja, man möge mich schlagen für die Aussage, ich finde es in gewisser Hinsicht auch romantisch. Ne, das ist ja auch irgendwie, dass nicht alles vorausplanbar ist, dass nicht alles irgendwie vorhersehbar ist, dass nicht immer der größte Favorit gewinnt und das vielleicht auch man.
Nee, vor allem in diesem Rennen nicht. Und ich denke jetzt, wenn wir mal so überlegen, vielleicht noch so 10 oder 15 Jahre weiter, hat dieses Rennen für mich das Potenzial, also das sechste Monument des Radsports zu werden.
Wie wird man Monument? Mal blöd gefragt.
Begründet sich halt größtenteils auf der Schwere des Rennens und auf der Tradition auch. Also ich glaube, das Rennen gibt es ja jetzt so in dieser Form als Strade Bianche seit 2007, ja, glaube ich. Vorher gab es das Rennen auch schon unter einem anderen Namen, aber halt viel kleiner aufgezogen. Damals glaube ich noch nicht von der RCS organisiert, sondern noch von einem kleineren Veranstalter. Da waren halt auch einfach die Möglichkeiten noch nicht da, die Fahrer dahin zu bekommen.
Also ich sehe seit 2010, glaube ich. Nee, da stimmt doch was nicht. Das war 2010.
Ja, so siehst du, also unter diesem Namen firmiert das Rennen noch nicht so lange.
Nee, 12? Alles durcheinander hier.
Hat halt mittlerweile schon ein recht hohes Renommee erarbeitet.
Absolut, also ich, wie gesagt, ne, also von mir aus können sie es morgen in die, ich habe mich jetzt nur so rein, wie soll man sagen, von der Idee her gefragt, wer entscheidet das, wer sagt das? Also können wir jetzt
wer
morgen
sagt
sagen?
Das? Also es ist halt ja quasi in Stein gemeißelt, was die 5 Monumente des Radsports sind. Es ist ein Ehrenkodex eigentlich, dass man das nicht in Frage stellt.
Ja, klar. Ne? Also das sind die 5 Monumente, aber wenn angenommen, es würde jetzt ein 6. dazukommen, wer entscheidet das? Also wer sagt das?
Das ist ja eigentlich ein Ehrentitel, also das ist ja kein offizieller.
Also können wir das jetzt theoretisch jetzt hier ausrufen?
Wenn du sagst, dass es jetzt ein Monument des Radsports ist, na gut, dann ist es für dich eins, aber ist die Frage, wie viele Leute da draußen vor ihrem Empfangsgerät sitzen und dir das abkaufen?
Nee, die soll das nicht abkaufen, die soll das unterstützen. Also wir haben jetzt hier entschieden, der Thomas und der Christian, dass die Strade Bianche ab sofort das 6. Monument sind und wer das unterstützen möchte mit einer Unterschriftenaktion, der möge dies bitte unter der Folge kommentieren. Wenn wir bis zum nächsten Mal nicht mindestens 15 Unterstützer haben, werde ich diesen, wie sagt man, Beschluss wieder rückgängig machen. So. Ansonsten bis zum nächsten Velo Race brauchen wir 15 Unterstützer, ansonsten ist die Strade Bianche kein Monument. So, hätten wir das geklärt. Das finde ich eine faire Sache. Also entweder, was dann ist das, hat so einen halbdemokratischen Charakter, ne? Also wir haben es zur Wahl gestellt, es passiert oder es passiert nicht.
Und du siehst ja auch einfach an der Anzahl, also 53 Leute haben das Rennen nur beendet an diesem Tag. Und der letzte mit einem Rückstand von 21 Minuten. Und es ist ein Fahrer, nirgendwo anders könnte wohl ein Fahrer in die Top 15 fahren, der De Tier heißt.
Was? Ach ja, Floris De Tier. Dass ich heute nochmal so lache, das hätte ich auch nicht gedacht heute noch vor 2 Stunden. Floris De Tier. Muss ich mir fotografieren, damit ich mir das merke, damit ich hier. So, Ergebnis. Hier, Strade Bianche. Ach, schön. Naja, also, die Fahrer haben sehr gelitten an dem Tag. 3 Leute sind durchgekommen, von denen die meisten es vorher nicht gedacht hätten, dass dies zu diesem Zeitpunkt, dass dies passieren wird, weil sonst wäre das Rennen vielleicht anders ausgegangen. Und wie jedes Jahr war es eine Freude, es zuzuschauen und nicht selber fahren zu müssen. Obwohl ich das irgendwann mal gibt. Da gibt es doch auch eine Jedermann-Geschichte in irgendeiner Form, oder?
Klar, natürlich. Es gibt dieses Eroica-Rennen was, wo man aber, glaube ich, auch nur mit ganz alten Fahrrädern und zeitgetreuen Sachen mitfahren darf.
Ja, ja, das ist aber, glaube ich, eine ganz andere, also nee, ist nicht ganz eine andere Nummer, aber ist das auch da auf den, also ist das in der Gegend?
Doch, das ist auch auf den Strade Bianca.
Ja, ja, das war mir klar, aber ich wusste nicht, ob das dann auch in Siena ist. Ja, aber da brauchst du halt so ein altes Rad, weißt du, da brauchst du halt so ein ich glaube, das muss mindestens 15 Jahre alt sein. Oder von vor 1987, also da gibt es halt mal für die La Eroica gibt es halt sehr, sehr
strenge Kriterien, ja.
Strenge Kriterien und da ist es auch unfassbar schwer, an einen Platz zu kommen. Also so ist ein Startplatz, ne? Also das ist halt.
Ja, aber nichtsdestotrotz kann man sich ja auch selbst mal, wenn man da in der Gegend ist, diese Straßen abzufahren.
Ja, auf jeden Fall. Also, ne, also La Eroica hier in die Stadt.
Vielleicht nicht gerade mit einem Leihrad, aber.
Also in der Gegend war ich ja schon. Bin da auch schon mehrfach, also was heißt mehrfach, ein paar Runden gefahren und das war halt immer sehr, sehr spaßig. Ich habe die weißen Straßen gemieden. Übrigens bis seit 2019 moderne Fahrräder, also ab circa 1987 nicht mehr zugelassen.
Ah, okay.
Also du brauchst ein Fahrrad, was mindestens dann ab diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt ist. Ja, richtig gerechnet. 3, 1 im Sinn, 5 zahlen lassen, 3 Bier für Segel, ja. Genau. Deswegen, also, ne, ob ich mir so eine Qual dann auf einem alten Rad antun möchte. Vor allen Dingen, ich habe mit dem Gedanken sogar schon mal gespielt, aber also mir jetzt so ein Rad anzuschaffen dafür, nur für den einen Tag, weil ich wüsste, danach würde ich es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr fahren, finde ich halt irgendwie so unwirtschaftlich. Und ich habe schon mehrfach mal geschaut oder habe drüber nachgedacht, ob es wohl einen Radverleih gibt für so alte Räder.
Ja, es wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja,
aber also ich würde einfach die Veranstaltung auf normalen aktuellen Gravelbike fahren wollen. Da hätte ich, glaube ich, mehr Freude dran als auf so einem alten Hobel. Ich weiß nicht, ich würde mich.
Ja, zumal du ja auch gar nicht, also da sind ja auch Steigungen von bis zu 16-17% dabei. Mhm. Und vor allem auch diese Schlusssteigung in Siena. Also da gibt es, was wir noch gar nicht gesagt hatten, auch ein sehr gutes Video. Ein Wout van Aert beispielsweise hat in der letzten Steigung in beiden Oberschenkeln wohl einen Krampf gehabt und musste dann absteigen sogar.
Ja. Wobei, also ich kenne diese Anstiege, also in Siena war ich schon 2 oder 3 Mal. Deswegen, also das wäre mir jetzt nicht fremd. Aber das, ich muss sowas nicht auf dem alten Rad machen. Ne? Vielleicht irgendwie mal, vielleicht gibt es irgendwie wo mal so eine Gelegenheit. Wer weiß es schon. Das Leben ist ja noch hoffentlich ein paar Jahre alt für uns. Machen wir den nächsten Schritt, wo wir jetzt schon dabei sind, abzuschweifen von den Strade Bianchi. Von den weißen Straßen. Gehen wir einfach mal rüber und schauen dann nach Paris. Paris-Nizza, auch einem Mehretappenrennen. Ja, so was so Anfang des Jahres jetzt gerade stattfindet. Warte mal, wo haben wir denn die Statistik? Hier sind wir doch. Und
genau, vom schlechten Wetter zum Rennen zur Sonne.
Genau, Rennen zur Sonne wurde es auch genannt, Paris-Nizza. Mir fehlt jetzt gerade das Datum, wann es zu Ende gegangen ist. Das ist ja schon ein paar Tage.
Letzten Sonntag.
Ja, genau. Ich überlege gerade, wir haben ja schon Donnerstag. Mein Gott, wie die Zeit rennt.
Das war der 11.
Genau. Mehr Etappenrennen, 8 Etappen. Wird, wie soll man sagen, also sehr traditionsreiches. 76 Jahre gibt es schon. Also, was gibt es noch mehr zu sagen? Es geht von Paris nach Nizza, einmal durch Frankreich. Mal hier ein Berg, mal dort ein Hügelchen, mal hier ein Zeitfahren. Und am Ende gewinnt ein Spanier.
Ja, wurde auch schon von Deutschen gewonnen. Also zuletzt, glaube ich, von Toni Martin und Andreas Klöden.
Hat Klödi mal Paris? Stimmt.
Im Jahr 2000 hat er es auf jeden Fall gewonnen.
Warte mal gucken. Stimmt. Habe ich an dem. Um Klödi ist es auch ruhig geworden, ne? Wo wir gerade dabei schon mal sind.
Ja, gut. Also es ist halt jemand, der nicht so die Öffentlichkeit sucht und hat sich dann nach seinem Karriereende dann auch eher still zurückgezogen.
Also ich habe zuletzt noch, also er hat im Gegensatz zu vielen anderen Fahrern, die man ja dann so nach 3, 4, 5, 6 Jahren dann schon in die Breite gehen sieht, ich habe jetzt zuletzt Bilder noch gesehen oder habe Fotos von einer Veranstaltung, wo er war, gesehen aus dem vergangenen Jahr. Da sah er noch so aus, als wenn er übermorgen irgendwie wieder ins Peloton einsteigen könnte. Also wirklich gut durchtrainiert noch. Muss man so sagen. Gab es irgendetwas, also gab mehrere, hatte sich Geschke auch das Schlüsselband dort gebrochen? War das nicht?
Nee, das war bei Tirreno Adriatico.
Okay, dann habe ich das verwechselt. Als andere Rennen, was zurzeit zu der gleichen Zeit stattgefunden hat ungefähr. Ja, erzähl mal, was haben wir bei Paris-Nizza verpasst? Also an einem Tag?
Ja, sicherlich auf der ersten Etappe ein Fotofinish, was nicht knapper hätte sein können. Also wenn ich mir selbst das Zielfoto, also ich habe es mir 5-mal angeguckt und ich habe immer noch keinen Sieger sehen können, weil es einfach so knapp war. Dann auf jeden Fall, ich sage mal, diesen in Anführungszeichen, Schlusszeichen, diesen Skandalsieg von Jérôme Cousin gegen Nils Polit.
Mhm.
Weil so eine Nummer habe ich echt seit Jahren nicht mehr gesehen, dass einer so dermaßen lutscht und dann im Sprint auch noch dafür belohnt wird. Also da hat sich der Nils Polit vielleicht auch ein bisschen, ja, war vielleicht ein bisschen zu unerfahren, hat dann halt, also Ausgangslage war halt auf der, welche Etappe war es? Nummer 5.
Mhm.
War halt vorne in der Spitzengruppe mit dabei, hat sich dann an der letzten Steigung, vorletzten Steigung oder letzten Steigung absetzen können. Cousin ist dazugestoßen. Das Feld saß denen aber relativ dicht im Nacken und hat er sich halt so ein bisschen dazu verleiten lassen, die ganze Arbeit zu machen. Ansonsten wären die halt von hinten wieder rangekommen. Aber Cousin, der ist, glaube ich, ein oder zwei Ablösungen gefahren und sonst gar nichts mehr, saß nur am Hinterrad über 10 Kilometer. Und ja, dann hatte, normalerweise wäre er der stärkere Fahrer gewesen, aber wurde dann halt abgesprintet und ich weiß nicht, ob man sich dann über so einen Sieg noch freuen kann.
Ja, tue ich mich auch schwer, aber am Ende war er der Schnellste. Und wenn es der Cleverste war oder der Cleverere oder wie auch immer, ne? Ich bin ja völlig bei dir und bei den meisten deutschen Fahrradfans wohl. Wir hätten uns alle wahnsinnig für Nils Polit gefreut. Also wenn ich hier durch die Gegend fahre, ich meine zumindest Polit auch schon ein, zwei Mal gesehen zu haben, wenn er hier in der Gegend ist. Ich glaube, er wird sich an dem Abend mächtig mich ins Kopfkissen gebissen haben. Er wird vielleicht auch den einen oder anderen Spruch von seinen Teamkollegen bekommen haben. Aber sowas passiert. Ne? Also würde ich jetzt, ich würde das jetzt als, ich glaube, er hat an dem Tag sehr, sehr, sehr viel Sympathien gewonnen bei vielen Radfans weltweit. Und das sind einfach so Erfahrungen, die muss man da vielleicht auch mal machen. Also so unschön die sind, zugegebenermaßen.
Ja, ich glaube, also der Nils wird daraus lernen. Und
absolut.
Vielleicht, wenn er jetzt auch mal, also er ist ja ein sehr guter Klassikerfahrer, wenn er jetzt bei den Frühjahrsklassikern, wo ich ihn dann auch sehr hoch einordne, zumal er in dem Team dann auch gewisse Freiheiten haben dürfte, wenn er da mal wieder in einer ähnlichen Situation ist, wird er denselben Fehler mit Sicherheit nicht nochmal machen.
Nee, überhaupt nicht. Und der wird, man sieht sich auch immer zweimal und ein drittes Mal vielleicht auch noch, ne?
Ja, vielleicht hätte er auch eher rausnehmen sollen und dann auf das Feld warten sollen, dann hätte nämlich sein Kumpel André Greipel gewonnen.
Absolut möglich. Ja, man weiß es nicht. Also wir werden es nie erfahren. Aber der ja auch bei der zweiten Etappe, glaube ich, ein Podiumsplatz, also Dritter geworden ist, ne? Der schwimmt so ein bisschen mit der Greipel gerade. Also nicht so, nicht komplett.
Ja, aber ich habe es jetzt auch, also ganz interessant, André Greipel in dieser Saison bei woanders gehört, dass er sich halt sehr auf diese Klassiker jetzt fokussiert und zum Beispiel unbedingt jetzt Paris-Roubaix nochmal vorne beenden will, hat er auch so gesagt, dass es jetzt so ein bisschen der Fokus bei ihm in der Saison ist.
Mhm.
Und man hat ihn jetzt nach Down Under wenig, also in den Sprints gesehen. Klar, jetzt bei Paris-Nizza war er jetzt auf dieser Etappe, da auch hat er den Sprint des Feldes gewonnen, aber ich denke schon, dass er sich jetzt nach Paris-Nizza sehr zurücknimmt und ein bisschen zurückzieht und dann auf die Klassiker sehr stark den Fokus legt.
Wir haben ihn ja, wann war das? Letztes Jahr oder vor 2 Jahren, als er so gearbeitet hat im Wind und dann mal ausgerissen ist, wo wir oft genug gedacht haben, was ist eigentlich mit dem Greipel los? Also wäre ja schön, wenn er auf seine alten Tage nochmal so ein...
Ja, und er war ja, glaube ich, im letzten oder im vorletzten Jahr war er auch recht weit vorne schon dabei bei Paris-Roubaix. Und ich traue ihm das ja auch absolut zu, dass er da vorne auch ganz vorne mit ankommt. Absolut.
Ja, also 7. bei Paris-Roubaix letztes Jahr, 20. Flandern-Rundfahrt. Scheldepreis, okay, nicht gefinisht, aber so, um mal so ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Ja, vielleicht merkt er auch so irgendwie diese Routine oder dieser Trott jedes Jahr aus Giro, dann Tour und alles ist nicht mehr meins oder ich brauche mal was anderes zwischendurch oder mal einen anderen Reiz, vielleicht jetzt die Klassiker zu fahren, dann den Giro auszulassen und dafür die Tour dann wieder zu starten. Ne, vielleicht ist es ja genau das Richtige, was ihn wieder dahin bringt, wo er mal war und wieder vielleicht hin möchte.
Ja, also ich bin sehr gespannt darauf, was er jetzt bei Paris-Roubaix dann in diesem Jahr da bringen kann. Und es ist ja auch eigentlich traditionell eher ein Rennen, wo Fahrer vorne sind, die sehr erfahren sind. Mhm. Weil da sehr viel auch von der Erfahrung abhängt bei dem Rennen.
Und da muss man auch wieder sagen, wir hatten ihn eben schon mal erwähnt, Sieberg als ein Fahrer, der für solche Rennen ja auch gut geeignet ist und mit dem er einfach, also die zwei zusammen verstehen sich blind und taub gleichzeitig. Ne? Also,
klar, und zumal, wenn du noch siehst, Lotto Soudal hat ja jetzt nicht nur die beiden, die haben ja zum Beispiel auch noch einen Tim Wellens und einen Thijs Benoot, also sehr, sehr schlagkräftige Truppe für die Klassiker.
Ja, also macht eigentlich noch nur noch mehr Laune auf diese Veranstaltung. Und was da jetzt in den nächsten Wochen auf uns zukommt, wir werden am Ende vielleicht noch mal kurz so durch den Kalender durchflügen, wann, wo, wer, wie, was da veranstaltet wird. Gibt's sonst
ja, noch? Und ja, und ansonsten noch hervorhebenswert natürlich, Wout Poels gewinnt das Zeitfahren. Auf der einen Seite war es sein Glückstag, sage ich mal. Also, dass er das Zeitfahren gewinnt, hätte ich jetzt so nicht in der Form erwartet, weil ist zwar, ja, eigentlich für mich immer ein passabler, guter Zeitfahrer gewesen, aber dass er sogar Zeitfahren gewinnt, hätte ich nicht erwartet. Aber tragischerweise ist er, glaube ich, am nächsten Tag schwer gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen und ist dann ausgeschieden. Und dadurch musste dann Team Sky umdisponieren, hatten natürlich alles eigentlich auf Wout Poels gesetzt und mussten dann umdisponieren auf Henao, den Vorjahressieger eigentlich. Und dann vorletzte Etappe, war eine schwierige Bergankunft, gewonnen dann von Simon Yates, der auch an dem Tag ins Leader-Trikot gefahren ist. Und ihm saßen dann an dem Tag aber schon die beiden Isagire-Brüder im Nacken, Jon und Gorka Isagire. Mhm. Und für mich war es eigentlich bis zu diesem Jahr immer so, dass Gorka Isagire der Bruder von Jon war. Aber mittlerweile ist es eigentlich so, dass Jon der Bruder von Gorka ist. Also es hat sich jetzt so ein bisschen gedreht, finde ich. Beide bei diesem Rennen unheimlich stark. Gorka ja erst in diesem Jahr in das Team gewechselt, Bahrain Merida.
Mhm.
Und es war dann aber nach dieser vorletzten Etappe noch recht knapp ging es zu im Gesamtklassement. Also wenn du siehst, die ersten 8 innerhalb einer Minute.
Ja.
Auch der Vorjahressieger Henao da noch mit Chancen. Aber an dem Tag fand ich die Kräfteverhältnis schon recht klar verteilt in Richtung Simon Yates, der sehr überlegen da gewonnen hat. Aber dann die letzte Etappe fand ich also vom Veranstalter auch sehr, sehr gut gestaltet. Kurz, schwierig. Es ging nur rauf und runter. Und diejenigen, die es halt verfolgt haben, werden halt ja auch gesehen haben, es war wirklich ein Wetter, bei dem man, wie man so sprichwörtlich sagt, keinen Hund vor die Tür jagt. Hat geregnet, Bindfäden und das Klassement wurde am letzten Tag nochmal auf den Kopf gestellt.
Also Simon Yates hat sich 40 Sekunden fast eingehandelt und am Ende hat dann De La Cruz die Etappe gewonnen und hat sich genug Vorsprung rausgefahren, um das Leader-Trikot zu übernehmen an diesem Tag von Simon Yates. Und also alles nochmal kunterbunt gemischt sozusagen, durcheinander gemischt.
Ja, Marc Soler ist dann halt, glaube ich, im drittletzten Anstieg, dem ersten Einser-Kategorieberg, Freile war noch vorne und mit De La Cruz losgefahren, ist dann nach vorne gekommen. Die haben dann halt zusammengespannt, die drei Spanier mehr oder weniger, hat es immer mal so geklappt. Und Yates hat halt auf seine Mannschaft gesetzt, die waren dann halt aber auch irgendwann alle aufgeraucht und als dann im letzten Anstieg die Angriffe kamen, konnte er halt auch nicht parieren. Die beiden Isagire-Brüder sind dann weggefahren mit Tim Wellens noch, aber dann in der letzten Abfahrt war es dann halt noch recht dramatisch, weil die Gruppe mit den beiden Isagire-Brüdern und Wellens hatte einen kleinen Vorsprung auf Simon Yates halt. Und dann haben sich halt die beiden Brüder gegenseitig in der Kurve abgeräumt und somit war dann alles hinten wieder zusammen. Aber Glück für Simon Yates dann auch. Dadurch hatte er natürlich Unterstützung und hätte das fast noch wieder aufgeholt zu Marc Soler. Am Ende waren es dann 4 Sekunden, die er retten konnte. Und im letzten Jahr hat ja Alberto Contador die Rundfahrt am letzten Tag um 2 Sekunden verloren.
Also Paris-Nizza traditionell knapp. Sozusagen, also die Tradition ist weitergeführt.
Ja, aber es wurde halt auch aufgrund der Bonifikation zum Schluss dann entschieden.
Also Marc Soler hat sich am letzten Tag insgesamt nochmal von Platz 6 auf Platz 1 hochgearbeitet. Es ist sozusagen, also hat mit einer famosen Leistung am letzten Tag das Ruder nochmal rumgerissen.
So ja, muss man schön zu sehen, dass sowas dann auch mal belohnt wird.
Ja, ja, klar. Ne, das, und wie wir schon oft genug gesagt haben, es liegt vielleicht auch daran, dass diese kurzen animierten Etappen sowas eher zu sowas eher einladen und Fahrern mit Mut da, wie soll man sagen, Unterstützung entgegenkommt. Sehr, sehr schön.
Definitiv, ja.
Sehr, sehr schön. Was hatten wir denn noch? Genau, das war das. Und dann kommen wir jetzt sind wir ja schon fast aktuell. Ich glaub's kaum. Fast,
ja.
Dann können wir ja gleich zum Gossip kommen, wo ich auch nichts einzubringen habe heute, außer meinem eigenen. Sind wir jetzt bei dem eben schon für Simon Geschke nicht gut verlaufenden Tirreno Adriatico, dem Rennen in Norditalien, auch mehrere Tagesetappenrennen, welches jetzt gelaufen ist. Und ja, da geht es rund. Und wie schaut es denn da aus? Also gelaufen ist es schon?
Ja, ist zu Ende. Also,
darf ich kurz eine Unterbrechung? Kann es sein, dass dein Stromkabel raus ist oder höre ich hier so eine Rückkopplung? Jetzt ist es weg. Vielleicht lag es auch an mir. Jetzt ist es wieder da.
Ja, gut.
Naja, machen wir einfach mal weiter. Also, fängt an mit einem Team-Time-Trial. Am Ende ein Einzelzeitfahren, insgesamt auch wieder sehr durchmischt, also was für Sprinter dabei, dann am zweiten Tag, wo dann direkt Marcel Kittel zugeschlagen hat. Welliges Prefer, oh, Primoz Roglic, das war doch der Skispringer, ne?
Genau, ja.
Dass ich mir sowas, das ist glaube ich das Einzige, was ich mir aus dem letzten Jahr komplett merken konnte, der Skispringer.
Ja, aber zweite Etappe, erster Sieg für Marcel Kittel im Katjuscha-Trikot. Sehr, sehr wichtig für die ganze Mannschaft. Und da hat es dann wirklich auch mit dem vom Zug her mal funktioniert. Und was ich an dem Tag unglaubliche Leistung fand, war die von Rick Zabel, der halt einfach so einen wahnsinnslange Anfahrt für Marcel Kittel hingelegt hat. Bestimmt 400 Meter von vorne gefahren, das ganze Feld. Und dann Kittel hat es natürlich super vollendet vor Peter Sagan. Und dann hat er ja nochmal zugeschlagen, Marcel Kittel, auf der vorletzten Etappe, also beide Sprinter-Etappen abgeräumt. Da war es dann allerdings so, dass die meisten Sprinter, zum Beispiel Gaviria, waren dann in einen Sturz verwickelt, die waren halt mehr oder weniger zurückgebunden und hat er jetzt nicht so die super Konkurrenz gehabt, aber trotzdem hat er...
Naja,
super
Peter Sagan gewonnen. War immer noch mit dabei, ne?
Ja, wobei man sagen muss, auf der Etappe Peter Sagan war auch in diesen Sturz nicht verwickelt, sondern hatte durch diesen Sturz, den er auf unglaubliche Art und Weise vermieden hat, artistisch ausgewichen, hatte einen Defekt und musste sich dann 10 Kilometer vom Ziel durch das gesamte Feld wühlen und ist dann noch Zweiter geworden.
Wahnsinn. Also, immer wieder. Also er ist einfach ein Fahrer da, wo man froh sein kann, dass man lebt zu der Zeit, wo er fährt, finde ich. Also das ist so ein Fahrer, da weiß man, also ich glaube, über Marcel Kittel wird man in 40 Jahren nicht mehr so viel, nicht halb so viel sprechen wie über einen Peter Sagan.
Ja, wird man sehen, was
einfach mal so in Raum.
In Zukunft noch tut. Also, ja. Und ganz spannend.
Klar, wenn Marcel Kittel noch Bundeskanzler wird, dann nicht. Aber, irgendwie, also ich bin sehr, sehr froh, dass man sowas wie Peter Sagan gerade im Radsport hat und erleben kann.
Definitiv, ja. Also ist natürlich jetzt mittlerweile eigentlich schon so der Star der Szene.
Ja, auf jeden Fall.
Apropos Stars, es war halt, ja, das Rennen war sehr, sehr viel besser besetzt als Paris-Nizza, muss man sagen, weil wir hatten eigentlich einen Star-Auflauf an Klassementsfahrern. Es war dabei, beispielsweise Chris Froome war dabei, dann Geraint Thomas, Rafael Majka, Fabio Aru, Vincenzo Nibali, Rigoberto Urán, Yates,
Landa
etc. Pipapo. Also
haben wir Nibali und Aru schon?
Genau, ja.
Okay.
Deutlich besser besetzt als Paris-Nizza. Und es gab eine richtig schwierige Bergankunft. Und da hat man halt all diese Stars vorne sehen können. Und Chris Froome hat man gesehen, ist weiterhin noch nicht in der Form, die er auch schon hatte in den in den letzten Jahren zu dieser Zeit. Und ja, bei der Bergankunft war es halt für Deep Sky recht ärgerlich, weil Garen Thomas war in sehr guter Position. Ihm ist dann aber wohl beim Schalten vom kleinen aufs große Kettenblatt die Kette runtergefallen. Er musste dann warten und hat dadurch einen entscheidenden Rückstand kassiert. Froome hat ihn jetzt mal wieder halbwegs rangefahren. Ja, aber die Etappe dann gewonnen von Landa, unheimlich beeindruckend. Wieder da eine 20-Sekunden-Lücke zu 4, also wirklich Weltklasse-Fahrern zugefahren hat, unter anderem Maika und Lopez, und dann gewonnen hat. Ja, am Ende hat es trotzdem, denke ich, aufgrund vor allem des Mannschaftszeitfahrens nicht zum Gesamtsieg für ihn gereicht.
Wahrscheinlich wird Mikel Landa an dem Abend gedacht, irgendwie nochmal ein Foto von sich auf dem Podium mit dem Hashtag FreeLanda Richtung Sky geschickt haben.
Oder so eine Spitze. Ja, vielleicht auch in Richtung Nairo Quintana.
Das kann auch sein. So alle Male. Einmal hier, so ihr verdammte Bande, hier mal was von mir. Ja, zu Recht. Ne? Also, aber wie du auch schon sagst, am Ende hat es nicht gereicht für ihn. Weil es ergab sich, wenn man es etwas biblisch anfangen möchte, dass dann am nächsten Tag Kwiatkowski mit seinem dritten Platz bei der nächsten Etappe und dann vor allen Dingen auch mit seinen Leistungen beim Einzelzeitfahren sich das Trikot geholt haben und dementsprechend der Sieger vom diesjährigen Tour Adriatico.
Ja, aber selbst dann siehst du ja, wenn Froome und Thomas dann nicht können, hat Team Sky da immer noch Kwiatkowski in der Hinterhand, der dann in die Bresche springt.
Ja, klar. Und ich meine, dass das alles nicht, das ganze Hin und Her und Hack und so weiter nicht, wie soll man sagen, also ich kann mir gut vorstellen, ein Armstrong hätte in der ganzen Zeit, in dieser ganzen Phase oder während des Ganzen aus dem Ganzen noch Kraft geschöpft oder Wut oder Energie, um so nach dem Motto, jetzt erst recht und dagegen. Und ich kann mir auch vorstellen, das ist halt so ein Charakter, so ein Armstrong. Aber es kann auch gut Leute geben, die über sowas mehr nachdenken und daran eher zerbrechen. Und ich glaube, es scheint so zumindest im Moment so zu sein, als wäre Chris Froome eher jemand, der dann daraus keine Trotzreaktion entwickelt.
Naja, ich weiß jetzt nicht, was da mit dem Froome los ist, aber vielleicht kann ja natürlich auch sein, weil er in diesem Jahr erstmals so ein Rennprogramm hat, wo er dann auch den Giro bestreitet, mit Klassementsambitionen, dass da auch die Schwerpunkte anders gelegt sind, dass er halt sagt, ich will dann vielleicht erst 2 Wochen vorher so langsam in Richtung Topform schielen und gezielt jetzt noch nicht so viel Intensitäten vielleicht auch trainiert hat und dementsprechend da er zurück ist, weil ansonsten hat er immer strikt in Richtung Tour de France seinen Formaufbau betrieben.
Kann natürlich auch sein. Ne? Da steckt man im Moment noch nicht drin. Dann wäre er ja zumindest jemand, der ja jetzt in diesem Moment noch entspannt sein könnte oder ne, einfach ruhig bleibt. Er wirkte mich ja jetzt auf nie als einer, der schnell in Panik gerät, aber wäre natürlich auch eine Option, klar.
Das, ja, und wie du noch angesprochen hast vorhin, ja, sehr bitter bei dieser Rundfahrt, Simon Geschke hat sich auf einer Etappe durch einen Sturz das Schlüsselbein gebrochen.
Ja, der wird jetzt erstmal eine Zeit lang in die Röhre gucken, aber auch da, wer war es denn noch? Irgendein anderer Fahrer war doch auch die Tage gestürzt und so furchtbar extrem schnell schon wieder auf dem Rad. So eine Meldung, die ich irgendwo gelesen hatte. Und dann, also,
ja, beispielsweise Heinrich Hauser, der sich ja auch, was wir in der letzten Sendung hatten,
genau.
Auch irgendwie das Schlüsselbein gebrochen hatte, aber schon irgendwie nach 4 oder 5 Tagen schon wieder auf der Rolle war und jetzt auch dann bei Omloped Newsblatt auch schon wieder dabei war und auch recht weit vorne dabei war.
Um ihn ging es, als wenn du meine Gedanken lesen könntest. Langsam habe ich Angst.
Also das dauert also ja wirklich auch gar nicht mehr so lange. Jetzt bei Wout Poels habe ich auch gehört, 4 Wochen Pause halt nur. Das ist auch nicht so lang.
Nee, also obwohl 4 Wochen, also ich erinnere mich natürlich an meinen spektakulären Schlüsselbeinbruch. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Da war ich aber noch sehr, sehr jung. Aber naja, die werden wahrscheinlich auch schnell, also wenn es drum geht, operiert, zack, zack, 2 Nägel rein und hat 2 Tage später sitzt er auf der Rolle und 4 Tage später wieder im Rad wahrscheinlich. Aber Profibusiness, ne? Kann man gut finden, muss es nicht. Aber damit haben wir jetzt uns alle sozusagen, also du in erster Linie du mich und wir damit auch mit ein bisschen euch auf den aktuellen Stand gebracht. Werfen jetzt nochmal einen Blick, kurzen Ausblick auf die nächste Rennen, vor allen Dingen, was jetzt als nächstes kommt. Das wäre dann wohl
Was haben am Sonnabend wir? Jetzt Mailand Sanremo, ja.
Genau, das ist schon das Allernächste. Ja, wer macht's? Was tippst du? Ein Name nur? Ein Name nur.
Ein Name nur?
Ja. Ich will auch nur einen geben.
Wenn ich mich auf einen festlegen müsste, wäre es Sagan.
Da, du hast jetzt das Pech, dass du sehr schnell geantwortet hast. Ich muss noch überlegen, warum also bis jetzt hat er diese Saison ja nicht so viel irgendwie.
Wie soll man ja sagen? Gut, bei Tirreno Adriatico hat er jetzt schon gezeigt, dass er dann jetzt langsam so in Topform ist. Mhm. Und auch vor allem diese letzte Sprint, was ich gesagt habe. Und er war jetzt in den letzten Jahren oft so dicht dran und also für mich läuft es halt auf diesen Zweikampf hinaus. Sagan gegen Kwiatkowski, wie schon im letzten Jahr. Mhm. Und der Sagan hat da jetzt schon angefangen, da einige Spitzen in Richtung Kwiatkowski zu schießen. Hat gesagt, er hätte das Rennen auf diese Art und Weise so mit einem Unterton nicht gewinnen wollen, wie Kwiatkowski im letzten Jahr. Wenn man sich zurückerinnert, da hat er ja dann doch Sagan den Löwenanteil der Führungsarbeit in dieser kleinen Gruppe gemacht und wurde dann im Sprint abgestraft von Kwiatkowski.
Ich sag Viviani.
Viviani, ja.
Natürlich einfach mal, auch ein Blau. Einfach mal, weil ich glaube, wie so oft, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das wird sich, also weißt du, wenn die zwei sich jetzt schon die ersten Scharmützel sozusagen noch vor dem Start liefern, dann davon kann eigentlich keiner von beiden profitieren. Und dann wäre Viviani für mich so einer, der davon profitieren könnte. Der so ein
aber auf der anderen Seite, für mich hat Quickstep einfach zu viele Häuptlinge dabei. Die haben Viviani dabei, die haben Alaphilippe dabei, die haben Gilbert dabei, haben sogar einen Richese dabei, der theoretisch das Rennen gewinnen kann.
Ja, trotzdem. Ich habe mich jetzt auch mal festgelegt.
Und stell dir vor, Gaviria hätte sich nicht die Mittelhand gebrochen, dann wäre er auch noch dabei.
Ja, aber vielleicht, davon hat einer mal einen schlechten Tag, der andere weiß nicht so recht, was er machen soll. Und ich bin da. Also ich hab meinen Tipp abgegeben. So.
Viviani wird vielleicht auch André Greipel, ja.
Vielleicht auch. Das wäre natürlich jetzt das, also das wird uns, glaube ich, alle freuen und dann würden wir mit noch größerer Erwartungshaltung, aber noch mit größerer Spannung auf die Klassiker hinzugehen. Wäre natürlich toll, aber tut mir leid, es wird halt Viviani, ne? Habe ich ja gesagt. Ich bin gespannt. Jetzt am kommenden, wann war es? Samstag, ne?
Genau. Ja, und für alle, die es halt noch nicht mitbekommen haben, John Degenkolb wird in diesem Jahr ja leider nicht am Start stehen können.
Ja. Warte mal, was war so? Wann wird Dege eigentlich wieder ins Renngeschehen eingreifen?
Also hat gesagt, er will jetzt am Wochenende dann wieder mit dem Training anfangen. Das ist der Plan. Und dann, ja, am Wochenende danach sind denn ja die, glaube ich, ist dann auch wieder ein flämischer Klassiker, wenn ich mich nicht täusche. Gent-Wevelgem, glaube ich, oder?
Das, warte, ich rufe mal den Kalender auf. Klingt aber nicht unplausibel für mich.
Am 25. ist das ja.
Was? 28., 15., warte mal, Mailand Sanremo 17., Klassiker, Rekordbank.
Am 25. genau, ist Gent-Wevelgem.
Ja.
Und ich denke, da wird er dann auch oder beim E3-Preis dann halt wieder dabei sein wollen. Und ich denke mal jetzt so, na gut, jetzt hat er dann vielleicht 7 Tage und so mit seiner Erkältung da rausnehmen müssen. Ist vielleicht noch nichts verloren in Richtung Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt.
Nein,
ist ja dann doch
noch, glaube ich auch nicht. Im Gegenteil, vielleicht ist so, ich kann mir mal vorstellen, dass so eine Pause auch zwischendurch mal, ne, auch wenn sie ungewollt ist, je nachdem, wo ein Fahrer steht. Ich meine, so viel haben wir noch nicht gesehen von ihm dieses Jahr. Aber ich glaube, jetzt, er wird seine Form nicht so komplett ruiniert haben jetzt. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Ja, und was kommt dann? Also was haben wir dann noch so? Haben wir jetzt hier auch schon fröhlich aufgelistet.
Katalonien-Rundfahrt geht dann jetzt auch noch los in der nächsten Woche.
Genau.
Ab dem 19. Genau, und dann kommen halt die ganzen belgischen Klassiker. Also wir haben jetzt zum Beispiel in dieser Woche auch noch vielleicht ganz interessant für unsere Zuhörer. Morgen ist es dann, glaube ich, auch noch es müsste dann am 16. sein, die Handzame Klassik. Das ist auch noch so ein Halbklassiker in Belgien. Genau, und dann die 3 Tage von der Panne gehen dann auch irgendwann los. Also all diese belgischen Rennen stehen dann.
Seit Jahren in der Coppa Bertoli am 22. bis 25.3. in Italien. Was ja auch noch so ein relativ bekanntes Rennen ist. Aber Volta Limbo. Ja, da kommen jetzt schon einige paar schöne Rennen. Also da können wir uns drauf freuen. Müssen wir gucken, was wir. Wir müssen endlich wieder einen schnelleren Rhythmus hier hinkriegen, dass meine Arbeit auch wieder geregelt wird, normal und ein normales, gesundes Familienleben hier einkehrt. Dann können wir auch wieder öfter aufnehmen. Das werde ich also viele und lange Rennen machen.
Und der Chris muss endlich einziehen.
Bitte?
Der Chris, wenn er eingezogen ist, ist dann ja auch wieder.
Genau, dabei. Der muss mal ein Loch in seine Höhle machen, dass der auch Licht und Strom hat. ja, das war jetzt so der Überblick über die Rennen. Und machen wir mal weiter. Was wir noch so an, wie soll man sagen, ich würde es Randnotizen einfach nennen, was wir da noch zu melden haben oder zu vermelden haben. Das nächste betrifft einfach mal einen Sponsor, also Lotto, wie nennt man es? Lotto, ich kann das ja nicht aussprechen.
Lotto NL Jumbo.
Genau. Kommt mit neuem Sponsor im kommenden Jahr oder mit neuem alten Sponsor, wie soll man es richtig nennen?
Na, der Co-Sponsor wird Hauptsponsor, würde ich sagen.
Ja, okay. Co-Sponsor wird Hauptsponsor und Hauptsponsor springt ab. Also oder wird Co-Sponsor oder Partnertausch, sozusagen.
ja, also es ist sogar was Positives mal bei einem Sponsorenwechsel. Also Jumbo wird Hauptsponsor von Lotto NL Jumbo, sprich Lotto steigt, glaube ich, komplett aus. Mhm. Aber dafür wird das Budget erhöht, soll sogar dann mehr als 15 Millionen Euro betragen, die dann diese Supermarktkette aus den Niederlanden da zur Verfügung stellt.
Muss man auch erstmal wirtschaften, ne? Aber wenn die wirken jetzt nicht so, als wenn sie da irgendwie, wie soll man sagen, nicht wissen, was sie tun. Und ja, schön, dass man Bianchi-Räder dann hoffentlich da weitersehen wird bei unseren benachbarten Kollegen aus den Niederlanden. Ich frage mich dann immer, weißt du, wenn man so zwei Sponsoren hat, ne, und der eine steigt aus und der andere erhöht dann erstmal sein Budget, dann finde ich auch, hätte man nicht sagen können, okay, pass mal auf, dann machten wir einfach mit kleinerem Budget weiter und dann bleibt ihr mit dabei und dann teilen wir. Also ich finde das so ein bisschen, weiß nicht, weißt du, wenn die bis jetzt 10 Millionen gezahlt hätten immer und ich als Hauptsponsor, oder nee, sagen wir 5 und ich als Hauptsponsor bezahle 10 und ich sage dann, ich höre auf und dann übernehmen die auf einmal komplett alles, dann denke ich mir, mein Gott, hätte auch mal vorher was sagen können, ein bisschen mehr bezahlen können, dann wären wir jetzt beide noch Sponsor. Komisch genug. Also würde ich mir
hat ja vielleicht vorkommen. Hat vielleicht auch andere Gründe, dass dann der Hauptsponsor aussteigt.
Ja, ja, klar. Ne, auf jeden Fall. Also ne, gibt es für ein Unternehmen vielleicht auch Wichtigeres. Aber würde ich mir schon irgendwie, ich will nicht sagen veräppelt vorkommen, aber irgendwie komisch. Komisch finde ich das schon, muss ich mal sagen. Also auch wenn das die jetzt natürlich nicht interessiert und feuchtenkehrig, was ich hier denke. Aber würde ich mir schon irgendwie denken, was soll lassen? Naja, wie auch immer. Also Hauptsache, die können auch fahren. Hauptsache, es engagiert sich jemand. Das ist ja im Radsport nicht immer mehr so hundertprozentig klar und deutlich, ne? Wenn man das jetzt, was wir am Anfang der Sendung über die Kasachen gehört haben, muss man vielleicht auch mal da einfach glücklich sein, dass ein Unternehmen da Geld reinsteckt.
Vielleicht auch dann niederländisches Unternehmen dann ein bisschen seriöser als irgendwelche Ableger der kasachischen Regierung.
Na, das hast aber du gesagt. Wenn morgen die Kasachen vor deiner Tür stehen, ich kenne ihn nicht. Thomas, nie gehört.
So.
Wenn der Vampir vor der Tür steht, heute Nacht noch im Dunkeln. Nächste Meldung ist so ein bisschen, hatte ich auch irgendwo die Überschrift nur gelesen, dachte ich mir auch, Giro d'Italia macht es nicht, aber die Tour schon. Und zwar die Hostessen auf dem Podium abschaffen.
Ja, ich glaube, bei der Spanien-Rundfahrt gibt es sie schon nicht mehr. Mhm. Und gut, jetzt setzt die Tour de France dann wahrscheinlich diesen Trend fort. Also wir haben es ja jetzt auch in anderen Sportarten gesehen. Ich glaube, beim Dart werden sie auch abgeschafft und die Grid Girls in der Formel 1 werden, glaube ich, auch abgeschafft.
Okay, das wusste ich
nicht. Also das nimmt halt dann immer mehr Sportarten ein und es wird sehr viel diskutiert darüber, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig. Mhm. Es wird in sehr vielen Tonlagen diskutiert. Manche ziehen diese Diskussion auf ein chauvinistisches Niveau. Manche diskutieren auch seriös darüber und es ist halt schwierig, da den richtigen Ton zu finden.
Ja, Ich glaube es auch und ich weiß auch noch nicht so recht. Also einerseits finde ich es jetzt, also sexistisch zu nennen, finde ich, in mancher Hinsicht ist es sexistisch. Andererseits, wenn irgendwo eine Weinkönigin auf dem Dorf gewählt wird, beschwert sich jetzt auch keiner, dass das nicht ein Weinkönig gewählt wird. Ne? Oder dass in Nürnberg auf dem Christkindlmarkt ein Mädchen da das Christkind spielt. Oder es ist eine sehr, sehr, sehr alte Tradition, dass da jetzt... Ne,
naja, der Sportler, nehmen wir jetzt den Tour de France-Sieger an sich, ist ja auch nur als Objekt betrachtet.
Ja, genau, das ist einfach eine Inszenierung in dem Moment, ne? Und bedanken wir uns mal bei, wie hieß er nochmal, Herrn Backelanz, ne, der mit Sicherheit nicht ganz unschuldig an so einem Trend ist, ne, als er, wann war es, vor 2 Jahren oder so, da seine Sprüche losgelassen hat.
Ja, und denken wir auch mal zurück an einen Herrn Sagan,
genau,
der vielleicht auch nicht ganz daran unschuldig
ist. Ja, also mir fehlt jetzt nichts, ne, sagen wir es mal so. Wenn jetzt grundsätzlich die Geschichte, dass jetzt irgendwie das Trikot überreicht wird, also jetzt diese Pose dann, ne, am Ende meistens das Gesicht in der Mitte links und rechts küsst ihn die Podiumstante, den strahlenden Helden, finde ich auch ein bisschen antiquiert, um es mal so auszudrücken. Ne, auch wenn das nicht sexistisch, also vielleicht ist sexistisch das falsche, für mich zumindest, ne, also jeder kann das ja auch anders sehen, der falsche Ausdruck, sondern antiquiert würde ich es nennen. Und wenn da am Ende irgendwie der Herr Sagan vorne gewonnen hat, auf dem Podium steht und dann das Trikot überreicht bekommt von dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin noch besser der Stadt, ne, dann finde ich das eigentlich passender. Muss ich jetzt so lange, also je länger ich drüber nachdenke, ja, doch, ich finde es gut. Also ich finde es...
Also meiner Meinung nach halten sich die Argumente, also für mich persönlich halten sich die Argumente da die Waage. Also spricht genauso viel dagegen, wie dafür spricht. Auf der einen Seite das, was du gerade gesagt hast, dass sowas halt, ja, vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich immer, dass sowas auch so dem Radsport schöne Geschichten beschert hat, natürlich. Immer bunte Geschichten und das gehörte halt irgendwie auch immer mit zur Karawane dazu.
Ja, das stimmt. Also, aber zur Karawane eigentlich nicht, finde ich. Also für mich ist das Podium-Girl oder Podiumsmädchen oder wie man es auch immer dann jetzt benennen mag, gehört, das ist irgendwie für mich so in meiner Denke nicht Bestandteil der Karawane, sondern eher so das Podium, ne? Also das ist so eine, am besten noch eine
schöne. Ja, aber sind natürlich Teil des Trosses.
Aber sind das, ich dachte, da mag ich mich ja jetzt auch täuschen, sind das nicht immer so aus dem Dorf oder aus dem Ziel?
Ja, doch, klar. Okay. Ja.
Ne? Und deswegen hat das für mich jetzt mit dem Tross, ja schon, das stimmt wieder auch, aber nicht der Karawane. Sondern so, ne, also wenn man es jetzt wirklich sehr sexistisch und sehr antiquiert und ne, althergebracht bezeichnen würde, die Schönheit des Dorfes kürt den Sieger, der in ihrer Stadt den Preis errungen hat oder das Rennen gewonnen hat, kürt ihn mit einem Kuss und an einem Kranz und so ist das dann. Klar, das hat eine gewisse Tradition, ne? Das stimmt
ja auch. Ja, und mit Sicherheit ist es auch eine kulturelle Diskussion. Also in Deutschland sehen wir das sicherlich anders als beispielsweise jetzt bei den Italienern, die doch da noch recht traditionsbewusst sind oder ja, vielleicht das anders sehen oder die Franzosen sehen es halt auch nochmal anders.
Ja. Ja. Also sagen wir mal so, für mich ist es was nicht mehr zeitgemäß ist, ne? Wenn ich das so sehe und ich werde es nicht lange vermissen. Oder ich werde es bitte nicht lange hinterher trauern. So rum, ja, richtig. Also, gibt es ja auch nicht, gibt es das denn an, oder seit wann, es gibt es auch schon ewig nicht mehr bei irgendwelchen Frühjahrsklassikern zum Beispiel. Ne? Da hat es auch keiner vermisst.
Nee, klar, aber ich weiß gar nicht, ob das
jemals war. Also, muss mal gucken. Also, vielleicht werden wir im kommenden Jahr ja auch sagen, wo sind die Podiumsgirls? Oder vielleicht gibt es auch irgendwo ein kleines französisches Städtchen, wo ein Mädchen schon ihr Leben lang davon träumt, das zu machen und jetzt daraus sich ergibt, dass ich es nicht machen kann.
Kann auch sein, ja. Also, wer weiß.
What? Meine Tochter wird nie Podiumsgirl.
Ja. Aber natürlich spannende Frage vielleicht dann auch, ob es sowas dann bei der Deutschlandtour geben wird.
Oh. Ich habe Genau, also aus der Rubrik Überleitungen, die nur der Thomas so kann, kam diese Überleitung wurde präsentiert von Überleitungen Thomas. Nein, sehr schön. Möchte ich was anderes in dem Zusammenhang auch erwähnen? Hast du wahrscheinlich nicht so mitbekommen, also die Karte wurden veröffentlicht, darauf wollten wir gerade hinaus, sozusagen, und ja, Startzielorte wurden angegeben. Hast du es auch mitbekommen mit dem Jedermann-Rennen?
Mit der Tour?
Ja.
Ja, was denn davon?
Da wird es ja in Stuttgart auch ein Rennen geben dann. Mhm. Jedermann-Rennen und ich will nicht sagen unfassbar hohen Preisen, aber schon, also wie soll man sagen, also schon die Preise sind so hoch, dass ich gedacht habe, puh, also ich hatte so kurzfristig überlegt, ne, möchtest du da vielleicht hinfahren, Jedermann-Rennen teilnehmen, weiß nicht, wenn dann kurzfristig und das Startgeld war jetzt, glaube ich, für eine kurzfristige Teilnahme an die, wie soll man sagen, über 100 Euro.
Mhm.
Und das fand ich dann schon ein bisschen sehr anspruchsvoll. Und dann hat sich daraus via Twitter, Diskussion ist nicht, stimmt nicht, also so ein Dialog mit noch einem Hörer entwickelt. Und dann habe ich daraufhin die Deutschlandtour einfach mal angetwittert, ne? Und habe dann gefragt hier, ne, was meint ihr denn dazu? Oder möchtet ihr euch dazu äußern? Oder wie soll man das sagen? Ne? Also ne, sag mal hier und habe noch den Link reingepackt. So sinngemäß hier, da um das dann das Thema gibt, habe ich nichts von gehört.
Mhm.
Also keinerlei Antwort. Also ich halte uns jetzt nicht mehr so wichtig, dass man uns antworten muss, ne? Aber ich dachte mir schon so ein bisschen was, also so mal, ne? Wäre ja schon nett gewesen. Naja, aber ich frage sie das jetzt einfach genauso nochmal via Twitter, wie heißen die? Deine Tour, glaube ich, ne? Deine Tour heißt
Deutschland, deine Tour.
Deutschland, deine Tour oder deine Tour nur?
Ich glaube Deutschland, deine Tour, ne?
Wenn ich nach der Sendung.
Deine Tour, deine Tour.
Genau, das war.
Deutschland deine Tour, aber deine Tour.
Genau, dann liegen wir richtig. So, fragen Sie mir jetzt mal. Hier, meine Homepodcast. Ist natürlich jetzt super interessant für unsere Hörer. Deine Tour. Wie. In einem Wort, ne? Immer in einem Wort. Immer schön alles in einem Wort. Deine Tour. Wie sieht es eigentlich bei der D-Tour mit Podiums, sagt man Podiums Girls oder Podiums, wie ist denn der richtige Ausdruck?
Hostessen oder nicht?
Mit, sagen wir Podiums Girls, Hostessen klingt noch ein bisschen Podiums Girls aus. Wie ist eure Stellung dazu?
Ich denke, also aufgrund, dass es halt auch eine Veranstaltung der ASO ist, tendiere ich eher dazu, dass es nicht geben wird. Aber
vielleicht. Sind wir mal gespannt. Wie ist da eure Haltung? Haltung ist das Wort, was ich gesucht habe. Dann packe ich jetzt noch einen Link zu einem Artikel. So. Sind wir mal gespannt. Haben wir jetzt live gemacht. Wir wissen jetzt alle, 15. März haben wir losgeschickt. Kriegen wir eine Antwort oder nicht? Die Antwort wird es geben in der nächsten Folge Velo Race. Wenn bis dahin. Also bis dahin spätestens. So, aber Deutschland zur Strecke wurde veröffentlicht und bist du zufrieden?
Eher überrascht. Also ich hätte jetzt eher mit einer Rundfahrt für Sprinter gerechnet, weil es auch eher den deutschen Fahrerprofilen entgegenkommt. Aber wenn ich so gucke, reine Sprinter-Etappe eigentlich nur die erste in Richtung Bonn und der Rest eigentlich eher für Klassikerfahrer gemacht.
Mhm. Hab jetzt, muss ich gestehen, also Richtung Bonn, ich habe mir die Strecke noch Etappenorte, genau, Koblenz, Trier, Bonn, Merzig. Koblenz wird natürlich dann, aber hier, ich habe hier auf dem Link, also sehe ich auch nicht so eine, also okay, Koblenz, Bonn, Bonn, Trier, Trier, Merzig, Lorsch, Stuttgart. Ich glaube, in Stuttgart und Region versuchen sie zumindest so ein bisschen was an Bergiges hinzubasteln, hier unten. Das ist was, aber ansonsten, wie du schon sagst, ne? Also dann wird es hier zweite Etappe. Ach, das ist eine Überführung. 1, 2, 3, 4. Ja, also was willst du aus 4 Etappen sonst? Also du hättest jetzt erwartet irgendwie 3 Flachetappen und dann eine
ein Zeitfahren.
3 Bergetappen und 3 Flachetappen und ein Zeitfahren. Nee, das hätte ich jetzt aber, glaube ich, auch nicht erwartet.
Ja, aber weiß ich nicht, also welchen deutschen Fahrertypen man da jetzt im Auge hat, der da um den Gesamtsieg mitkämpft.
Schwierig.
Vielleicht ein John Degenkolb, aber ob das denn, ob der denn da vorne mitfährt?
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er, ich glaube, das ist, wird erstmal so eine Findung, also ich glaube jetzt bei der ersten Austragung wird das alles so eine Geschichte sein, dass man ja, erstmal das Ding, ich glaube bei der Premiere sozusagen, ne, da hat man jetzt erstmal damit zu tun, dass man das Ding über die Bühne kriegt. Dass das Ding auch hinterher ohne große finanziellen Verlust über die Bühne kriegt. Nicht jetzt, also das mit Düsseldorf ist ja noch zu klären, wie viel das am Ende gekostet hat, die Tour. Und, also deine und meine Meinung ist mit Sicherheit, egal wie viel es gekostet hat, das war die Sache wert. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund dieser Geschichte wird man jetzt erstmal nur, war glaube ich, das Primäre irgendwie das finanziell auf ordentliche Beine zu stellen. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und zumal, also ich denke, man auch gezielt jetzt in diese Ecke gegangen ist, so jetzt zwar noch NRW und dann aber auch größtenteils ganz in den Westen, Trier oder auch Merzig ist, glaube ich, Saarland und Stuttgart, das sind ja alles Städte oder Regionen, die schon oft was mit Radsport zu tun hatten. Absolut. Also gerade Saarland oder so ist ja früher auch die Tour de France ein paar Mal durchgefahren und da waren die, hat man halt gesehen, Leute sind enorm Radsport begeistert. Da hofft man sich natürlich auch wieder viele Zuschauer an der Strecke und Stuttgart war jetzt, glaube ich, auch 2007 die WM. Mhm. Von daher ist es auch schon eigentlich ein sicheres Pflaster.
Und vor allen Dingen Bonn, Telekom, Koblenz, Canyon, da werden
ob die Telekom davon jetzt noch so begeistert ist. Ob die Telekom davon jetzt noch so begeistert ist, das sei mal dahingestellt. Aber natürlich, klar, Koblenz-Bonn wird eine Prestige-Angelegenheit für Marcel Kittel, klar.
Ja, also da, deswegen sollen die denn sonst Bonn nehmen. Partner? Gucken wir mal, Partner steht. Aber, also ich erinnere mich noch an die an die Deutschland-Tour in Bonn. Ne? Vielleicht sind die auch einfach, haben die das Know-how, haben die Strecke. Kann ja durchaus sein. Ne? Also, ja, also. Vielleicht fragen wir das schon mal. Ach, ist ja die ASO. Kriegen wir wieder keine Akkreditierung. Können wir jetzt schon knicken.
Ja, aber es ist doch von dir auch nicht so weit.
Richtung Bonn?
Hm? Ja.
Ja, also wäre jetzt durchaus, ich habe das Datum jetzt noch nicht im Kopf, aber das wird ja hier stehen. Warum nicht? Ne? Also wenn an dem Tag vielleicht ein Ausflug mit den Kollegen oder so, müssen wir mal schauen. Also ich finde jetzt gerade das Datum, wenn ich ehrlich sein darf, nicht. 23. August?
Ja, genau, im August.
Mhm. Müsste man mal schauen. Also ich habe das Problem einfach, ist bei dir jetzt auch Musik an? Jetzt geht die direkt, das hasse ich ja wie die Pest. Weißt du, machst du einfach nur eine Seite auf und dann geht die Musik an. Deutschlandtour, sag mal, geht's noch? Hat hier im Snack ist das natürlich öfter so am Rande thematisiert, da ich ja umziehe in diesem Sommer und dann alles eh besser wird. Weiß ich allerdings nicht genau, wann wir umziehen werden. Und das ist alles so ein bisschen in der Schwebe. Und deswegen, wenn jetzt irgendwie 3, 4, 5 Tage vor umziehen, man merkt es gerade am Chris, hat mein Kopf vielleicht nicht mehr sowas frei, aber grundsätzlich wäre das natürlich eine Sache, wo man, was für mich interessant wäre, mal hinzufahren und zu gucken. Also mal gucken, was der Sommer in der Hinsicht bringt. Warten wir einfach mal ab. Wo sind wir denn jetzt hier noch agendatechnisch da oder was? Wir haben ja noch gar nicht zu Froome gesagt, ne? Tour de France startet 2020 in Nizza. Gibt es irgendein Jubiläum oder sowas, weswegen die in den ausgerechnet Nizza starten?
Gut, also letztmals startete die Tour de France, glaube ich, 1981 in Nizza. Also ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und die Ecke haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt in den letzten Jahren. Also ich glaube 2009 war in Monaco der Tour de France Start.
Boah, ist das schon so lange her. Krass. Ja.
Und das ist mit Sicherheit eine Ecke, wo man halt vieles machen kann und was auch sehr attraktiv ist natürlich, um da schöne Etappen zu veranstalten. Aber es hängt natürlich dann immer ein bisschen vom Willen des Veranstalters auch ab.
Ja, total. Also finde ich auch, also selten, dass der Start da unten, sag ich mal so despektierlich, stattfindet. Sehr schöne Ecke. Also ich mag Nizza. Also ich war da jetzt 2-mal, glaube ich. aber fand das immer sehr, sehr, sehr angenehm, sehr schön. Hat für mich irgendwie durch dieses Attentat davon vor zwei oder drei, vor zwei Jahren, glaube ich, ne?
Im letzten Jahr war es, glaube ich.
Ja, war das schon?
Kann das sein?
17? War das 17? Krass. Hätte jetzt 16 schwören können. Naja, hat jetzt da für mich irgendwie so einen kleinen, weiß nicht, ich denke bei Nizza jetzt an dieses Attentat immer direkt und das finde ich schade, weil Nizza ist ja sehr, sehr, sehr schön. Mache ich immer sehr gerne und find das schön, dass die da unten da auch mal wieder ausrichten dürfen, sozusagen. Und wie du schon sagst, ne, also die ganze Gegend da bietet ja viel für den Radsport und viel.
Sieht man ja jetzt auch, hat man jetzt bei Paris-Nizza gesehen, ja, was man da auch vor allem in Richtung Seealpen dann alles veranstalten kann. Ja. Und damit haben wir ja jetzt, also dieses Jahr Start in der Vendée, nächstes Jahr zu Ehren von Eddy Merckx in Brüssel und dann 2020 in Nizza haben wir die nächsten drei Jahre verplant.
Ja, und dann können wir danach das Jahr in Köln ja endlich starten.
Als Kontrastprogramm zu Düsseldorf.
Ja, natürlich. Zu wem? Ach, du meinst die Stadt hier im Norden, das Rechtsrheinische von Neuss. Ja, ja.
Ja.
Und wo das gerade vorgestellt wurde, da können wir auch noch direkt am Rande mitnehmen, dass die Strecke der Dauphiné, Kriterium die Dauphiné, wie sie jetzt heißt, vorgestellt wurde. Ich gucke gerade mal drauf, was ich kenne.
Ja, zum Schluss 4 Bergankünfte am Stück.
Wow, ja. Aber also auch da wieder, was man schon auf den ersten Blick direkt sieht, ne? 181, 130, 110, 130 Kilometer, also auch wieder die Tendenz zu den kurzen Etappen geht immer weiter.
Ja, und für mich war ja im letzten Jahr, ich glaube, genau, die letzte Etappe der Dauphiné war für mich eigentlich die Etappe des Jahres. Es war auch so eine kurze Etappe, wo Richie Porte das dann noch verloren hat.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich sehr, sehr dunkel, um ehrlich zu sein. Vogelsang hat es letztes Jahr gewonnen, ne?
Mhm.
Ja, also sind wir mal gespannt. Ansonsten, aber Mont Ventoux, der ja sonst auch gerne bei der Dauphiné angefahren wird, ist, glaube ich, nicht dabei, wenn ich das jetzt auf den ersten Blick richtig sehe.
Nee.
Sonst jetzt
eine Einzelzeitfahren gibt es noch.
Aber, also, ich habe mir jetzt die Bergetappe. Die letzte sieht jetzt wirklich, jetzt so allein von der Profilierung, ne? Also dann am vorletzten Tag jetzt zum St. Bernhard hoch.
Na gut, die vorletzte, also ich glaube, ist die Etappe Nummer 6. Die vorletzte Etappe ist natürlich sehr anreizend für die Leute, die bei der Tour de France auch um den Gesamtsieg kämpfen, weil die ist nur 110 Kilometer lang, geht über zwei Ohr-Kategorie-Berge, einen Zweitkategorie und einem Erstkategorie. Und eine ähnliche Etappe haben wir auch in den Pyrenäen mit der einen, die nur 65 Kilometer, glaube ich, lang ist bei der Tour de France.
Ja.
Von daher ist es ein optimaler Test eigentlich.
Mhm. Also haben sie schön, sieht jetzt auf den ersten Blick oder das, was man daraus interpretieren kann, sehr, sehr schön aus. Warten wir mal, wie es dann und was da am Ende umgesetzt wird und was da passieren wird. Das wird die wir dann zeigen. Und dann kommen wir zum Ende natürlich nochmal zu dem Dauerbrenner-Thema, was uns schon viel zu lange begleitet, glaube ich. Oder Sky, Wiggins, Froome, mittlerweile das britische Ministerium für Sport. Froome spricht über die Medien mit dem UCI-Präsidenten, er soll sich bei ihm melden. Der Guardian berichtet, dass Sky gezielt beschissen hat. Ja.
Na, im Grunde genommen ist ja das, was jetzt veröffentlicht wurde durch die britische Regierung, also ist es ja eigentlich kalter Kaffee, beziehungsweise ist es keine wirkliche News daran, nur nochmal, dass es durch die britische Regierung halt jetzt ein offizielles Organ Nachdruck verliehen hat dem Ganzen und die halt denen wirklich unterstellen, dass die diese medizinischen Ausnahmegenehmigungen nicht für medizinische Zwecke nur gebraucht haben, sondern auch gezielt eingesetzt haben, um halt die Leistung der Athleten zu verbessern. Es ist zwar keine Verletzung des, also im offiziellen Bereich ist es natürlich keine Verletzung, nur halt sagt die britische Regierung, sie haben halt eine ethische Linie überschritten.
Ich finde immer sehr schön, wenn Politiker von ethischen Linien sprechen.
Na, da gab es auch schon mal Radsport-Teamchefs, die mal einen Ethikcode einführen wollten.
Ja, ja. Es hat sich ja meiner Haltung, glaube ich, seit dem letzten Mal auch nicht. Ich werde dieser ganzen Sache immer überdrüssiger. Und das ist eigentlich nicht gut. Ne, weil ich eigentlich ja immer auf der richtigen Seite gerne stehen möchte. Nur es wird mir auch immer egaler dann an dem Punkt, gerade in diesem besonderen Fall. Ja, also wie gesagt, ne, wenn ich so manche Geschichte, die wir heute auch in der Sendung hatten, dann denke ich mir, hoffentlich passiert da nichts, hoffentlich. Und bei dieser Sache denke ich immer so, mein Gott, ey, das läuft jetzt schon so lange, warum kann man da nicht endlich mal entweder sagen, schwarz oder weiß oder, ne, oder zumindest zum Ergebnis kommen, ob das schwarz oder weiß, ne? Ob es jetzt wirklich dann schwarz oder weiß ist, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber da muss doch jetzt mal endlich irgendwie was passieren. Und dass das so in der Luft hängt, das Ganze, das nervt. Also es nimmt für mich irgendwann mal so den Status des Grotesken schon ein. Das kann ja auch nicht so schwer sein, da irgendwie jetzt mal zu sagen, hü oder hot.
Ja, aber gut, du wirst halt nicht viel weiterkommen in dem Thema, weil ich denke, da wird jetzt auch nicht viel mehr bei rauskommen. Aber man kann es jetzt zwar ethisch verwerflich finden, aber Fakt ist ja, dass du in der Sache nichts gegen diese Mannschaft unternehmen kannst. Weil Eben. Sie haben halt, damals waren die Regeln so, sie haben diese Regeln maximal ausgereizt, auch wenn es vielleicht nicht in Sachen Fairplay in Ordnung war. Aber hinsichtlich, wo es nur Neuigkeiten geben könnte, wäre halt zum Beispiel hinsichtlich der Causa Froome, wo jetzt zum Beispiel auch diese MPCC sich dann nochmal deutlich positioniert hat und auch gefordert hat, den Fahrer zu suspendieren. Und da kann man sich dann natürlich seitens des UCI-Präsidenten auch zum Beispiel mal fragen, warum ist denn Sky nicht Mitglied in der MPCC?
Einfach, vielleicht haben sie keinen Bock.
Ja, aber auf der anderen Seite passt es ja überhaupt nicht zusammen. Sie schreiben sich ja auf die Fahnen, wir stehen für einen glaubwürdigen Radsport, aber sie sind selbst nicht in der Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport.
Ja.
Wie soll das gehen?
Vollkommen richtig, ne? Also ist eine falsche Nummer einerseits, aber andererseits, ne, dann sollen sie es nicht verbindlich dafür machen, um bei einem Radrennen fahren zu können, um es mal so rum irgendwie, ne, zu verargumentieren und zu versuchen zu erklären. Ne, kann man drin sein, muss man aber nicht. Ne? Sie sind ja auch nicht das einzige Team, was da nicht drin ist. Was ich nicht, also dann sollen sie die Causa, ne, was die, über die Causa Wiggins können sie jetzt noch ewig und drei Tage hin und her lamentieren, sage ich mal ganz böse. Ne? Bringt uns jetzt in der jetzigen Situation um Froome nichts, überhaupt nichts. Und ich möchte gerne mal, dass da so langsam was passiert. Ne, also dieses ewige Rumgequatsche und rumdiskutiere darüber, das nützt halt niemandem was. Also wirklich überhaupt niemandem.
Naja, also in Sachen Froome ist dann ja auch jetzt, also es ist ja jetzt immer noch in der Schwebe, beziehungsweise der letzte Stand, den ich jetzt habe, ist, dass das Ganze jetzt wohl scheinbar vor diesem Disziplinarausschuss der UCI ist und die werden ja jetzt mit Sicherheit dann in den nächsten Tagen oder Wochen da wohl hoffentlich vor dem Giro noch eine Entscheidung fällen. Und dann, wird man sehen, ob Froome dann vor dem CAS halt sein Startrecht einklagt oder ob er damit erfolgreich ist oder nicht. Und
hoffen wir mal, dass das noch vom Giro passiert. Ich sehe, also ganz ehrlich, so wie das jetzt im Moment verschleppt wird oder die ganze Zeit so läuft, da würde es mich fast noch, also würde ich jetzt auch nicht viel.
Ja, machen. Aber selbst der Tourchef hat ja jetzt auch schon so mehr oder weniger mit dem Zaunfall gewunken, dass er jetzt Chris Froome nicht förderlich sieht in Hinsicht der Glaubwürdigkeit des Radsports momentan. Naja, denke ich schon, wird da von außen, vor allem von den Rennveranstaltern, so viel Druck auf die UCI gemacht werden, dass dann mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Und so wie ich jetzt bislang diesen UCI-Präsidenten, den neuen Lapation, einschätzen kann, ist es halt auch eher, also ja, mit der Ausrichtung eher in Richtung ASO, vielleicht schon übertrieben gesagt, verlängerter Arm der ASO, der dann auch eher darauf bedacht ist, Team Sky da mehr oder weniger den Kampf anzusagen. Das hört man jetzt aus seinen Aussagen auch schon immer mehr heraus.
Ja, ich möchte ja wieder, also ich möchte einfach nur, dass da irgendwas passiert, dass wir nicht ewig daran, also die wievielte Sendung hintereinander müssen wir jetzt darüber schon sprechen? Die fünfte? Bestimmt. Ach, mehr. Ne, das kann ja nicht sein. Also ich möchte einfach, ne, also ich möchte irgendwann mal wieder dazu kommen, dass wir es nicht wie soll man sagen, nicht immer wieder diskutieren muss und immer wieder darüber lamentieren muss und so weiter. Ne? Also es soll einfach mal da was passieren und es muss einfach mal was abgesprochen werden, oder?
Na, es gibt auch Fahrer, also oder Ex-Fahrer, die sich dazu jetzt geäußert haben, die gesagt haben, es wird auf keinen Fall ein Team Sky bei der Tour de France in diesem Jahr am Start stehen.
Ja, da weiß ich nicht, ob ich das jetzt so schon, ob ich das unterschreiben würde. Ne? Also
Ja, aber man muss ja natürlich auch sehen, dass jetzt immer, also es kommt halt immer eins nach dem anderen jetzt zusammen. Also jetzt zum Beispiel war ja jetzt auch davon zu hören, dass vor der Tour de France 2012 diese Trainingsgruppe um Bradley Wiggins auch scheinbar total abseits aller anderen Fahrer trainiert hat. Und es ist halt auch wieder, ja, auch kein Verstoß gegen die Richtlinien, aber auch wieder so eine Sache, wo ich dann sage,
Fragezeichen.
Trägt nicht gerade zur Glaubwürdigkeit des Fahrers und seiner Untergebenen bei.
Absolut. Klar, ihm darf das keiner verbieten, aber er darf sich auch nicht wundern, wenn dann das ein oder andere Fragezeichen mehr auftaucht oder die ein oder andere Frage mehr gestellt wird. Absolut, bin ich bei dir. Ja, also im Grunde genommen nichts Neues.
Nichts Neues, nur halt aufgrund der ethischen Maßstäbe, die der Radsport an sich selbst anlegt, ist es was Neues.
Das stimmt. Und die Politik sagt, es wurde eine ethische Linie überschritten. Sind wir mal gespannt. Also, wir lassen uns mal einfach vorsichtig auf uns zukommen, schauen dann und, wie soll man sagen, warten wir mal ab. Mann. Ich möchte einfach in ein paar Wochen über die Klassiker sprechen. Ich möchte ein paar Wochen über den Giro sprechen und nicht, warum jetzt ein Froome da startet oder warum er nicht startet.
Na gut, bei den Klassikern startet er ja nicht.
Ja, ne, oder das, klar, natürlich, also warum Froome beim Giro startet oder warum er nicht startet, das, also ich möchte auch nicht, dass das Team, wie soll man sagen, dass das Team Sky jetzt irgendwie überhaupt nicht bei der Tour startet, also ich bin sehr gespannt auf das alles, also, wie das am Ende alles so ausgehen wird. Und
ja, aber selbst wenn jetzt, also die Figur Chris Froome bei Team Sky ist ja, denke ich, ersetzbar. Haben wir jetzt bei den ersten Rennen schon gesehen. Total. Von daher
wird es... Naja, also lass uns mal andersrum sehen. Einen dreifachen Tour de France-Sieger.
Vierfachen.
Also jetzt, ja, vierfachen, Entschuldigung. Den vierfachen Tour de France-Sieger einfach mal so zu ersetzen, das muss auch erst bewiesen werden, behaupte ich, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Ne, also so ganz einfach, also ob man ihn jetzt 1:1 ersetzen kann, ich weiß nicht. Vielleicht ist es insgesamt für das Rennen sogar besser und spannender, wird es dadurch, ne? Oder ein bisschen aufgeregter. Kann durchaus sein.
Ja, du siehst ja auch schon an der Ausrichtung der Mannschaft, dass man da schon in Richtung Tour de France mit mehreren Karten spielt. Also es ist nicht mehr alles
wir in den letzten. Alles andere wäre ja auch total unprofessionell. Also ich glaube, bei aller bei allem Wunsch von Team Sky mit Chris Froome an den Start zu gehen, wenn es diesen gäbe, sind sie ja trotzdem gezwungen, geradezu Plan A, aber auch Plan B und C zu haben. Da, klar. Ach ja. Aufregend. Das wird aufregend, dieses Jahr alles. Aber das ist doch auch schön. So, dann machen wir jetzt mal einfach dicht, oder? Wir haben ja jetzt auch schon echt, wie lange haben wir eigentlich geplaudert?
2 Stunden fast.
Was?
2 Stunden, glaube ich, fast.
Ah, über 2. 2:10. Um Gottes Willen, das kann einer der nächsten Snacks überhaupt sein. Und dabei haben wir so spät angefangen wie noch nie. Naja, dann gucken wir mal, dass wir das jetzt alles in die Tüte kriegen, ne? Also hier so, also eingetütet, meine ich. ja, es war mir eine Freude, Thomas.
Ich
hoffe, dass der Chris nächstes Mal auch mal wieder dabei sein kann. Ist das nicht, weil mir es nicht mit dir gefallen hat, sondern einfach, um der ganzen Sache noch eine andere Note zu kriegen. Der Name Valverde wäre bestimmt nicht nur 3-4 Mal gefallen heute, sondern ungefähr 25 Mal. Puh, Gott sei Dank, wie das ausgegangen wäre, ich weiß es gar nicht. Wie lange der noch über den Froome geschimpft hätte. Mann. Dann sehen wir morgen früh noch hier.
Mindestens.
Ja, mindestens. Sehr schön. Also, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Auch ein Dank nochmal an die Hörer. Nicht wie immer, im letzten Mal habe ich auch, glaube ich, gar nichts gesagt, aber eure Amazon-Bestellungen, die ihr über unsere Seite tut, helfen uns sehr. Eure Spenden auch über Patreon oder einfach mal eine kleine PayPal-Spende oder eure Die Daueraufträge, die wir buchen, das ist immer eine sehr große Freude, das zu bekommen und auch sehr hilfreich. Und davon können wir uns halt Sachen hier für die Produktion leisten oder auch mal etwas gönnen, wie jetzt zum Beispiel der kleine Ausflug nach Berlin, den wir teilweise davon finanzieren können. Und ja, vielen, vielen Dank für eure Anerkennung in dieser Form und dementsprechend machen wir auch einfach weiter so. Genauso. Ja, vielen Dank und gehabt euch wohl. Tschüss.
Tschüss.